Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 17 Uhr am 14.07.2024 und ihr hört gerade wieder die Linux Lounge. Und meine Stimme, wenn ihr sie noch nicht vergessen habt, ich bin mal auch wieder dabei. Ich bin der Michael und mit mir ist der Dennis.
Ja, schönen guten Tag.
Und diesmal fehlt allerdings jemand anders, und zwar der Chris ist nicht mehr bei uns. Der ist noch bei uns, aber der ist nicht diese Sendung bei uns. ihr werdet merken, dass so die organisierende Kraft von Chris ein bisschen hier fehlen wird. Jetzt bin ich nämlich das Streaming-Setup, also alles, was wir jetzt hier an Unsinn bauen, an Soundsamples und sonstige Sachen, könnt ihr heute auf mich schieben. Aber ich bin mir sicher, dass wir das bis jetzt alles super hinkriegen. Genau, wir haben wieder eine Sendung voll mit Inhalten. Ich habe auch mal ein paar Sachen mitgebracht. Ich habe auch unsere letzten Sendungen gehört. Also vielen Dank, das habt ihr beide super gemacht. Gibt's irgendwas, wo du sagst, Dennis, das ist jetzt heute ein Highlight als Preview?
Ja, also wir haben relativ viele unterschiedliche Themen. Es gibt so ein paar Sachen, die mich tatsächlich überrascht haben, unter anderem, dass in OnlyOffice jetzt ein Schwerpunkt auf PDF-Editoren gelegt worden ist. Aber ansonsten haben wir auch einfach mal wieder Gnome mit drin in der neuen Version und, sagen wir mal, noch jemanden aus dem Fativerse, der sich sehr, wie soll ich sagen, sehr überheblich über Mastodon äußert und dann sein eigenes Projekt da nach vorne preschen will. Da kommen wir dann gleich mal zu. Wie sieht das bei dir aus? Welche Themen sind bei dir relevant?
Ja, ich habe mich inspirieren lassen ein klein wenig. Die letzte Sendung hattest du, glaube ich, ein Immutable-Betriebssystem vorgestellt.
Genau, MicroOS von OpenSUSE.
Genau. Und ich bin ja jetzt schon seit ein paar Wochen auf meinem eigenen Experiment. Ich bin ja als alter Gentoo-Hase bin ich auf NixOS gewechselt und habe gedacht, ich erzähle euch heute einfach mal ein klein bisschen was über meine ersten Erfahrungen von NixOS, wie das ist, was ich gelernt habe. Vielleicht ist es für einen oder anderen auch interessant. Aber dann würde ich sagen, starten wir mal mit
Newsflash.
Seht ihr, es geht schon sehr gut los. Wir fangen üblicherweise an mit
Neues aus dem Repo.
So, und zwar habe ich euch da ein kleines Update mitgebracht von Incus. Das wurde in der Version 6.3 veröffentlicht. Das ist der Ersatz von, oder das ist der Ersatz, das ist der Fork von dem
LXD.
LXD, danke sehr. Genau, das ist diese Linux-containerisierte Namespace-Verwaltung. Die wurde vorher von Canonical quasi getrieben und gepflegt. Und da gab es einige Probleme und deswegen gibt es jetzt Incus schon seit einer Weile, und eins der coolen neuen Features ist zum Beispiel, dass es einen direkten Support für Docker-Images gibt. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi mit derselben Verwaltung, wie ihr auch VMs und diese Linux-Namespace-Container verwaltet, könnt ihr ebenfalls Docker-Images verwalten und Docker-Applications von Docker Hub verwenden. Also habt auch eine deutlich größere Palette an Sachen, die ihr da nutzen könnt.
Genau, da vielleicht nur noch mal der Hinweis, dass deswegen LXD jetzt geforkt worden ist, dass es jetzt ein neues Projekt ist, weil Canonical sich nach und nach da wieder mehr Rechte in dem Projekt bei LXD gesichert hat, also Leute rausgeschmissen hat oder zumindest denen die Berechtigung entzogen hat und sind da einfach ein bisschen trolliger aufgetreten, und daraufhin hat man dann gesagt, okay, wenn das jetzt also eher wieder so ein Canonical-Projekt werden soll, wo wir ja schon die Erfahrung gemacht haben, dass das ja auf jeden Fall ganz toll wird, machen wir lieber unser eigenes Ding.
Alles klar, dann machen wir direkt weiter.
Genau, da gehen wir jetzt mal direkt in den Android-Bereich, also ganz anderen Ort, nämlich mit der Applikation Find My Device kann man genau das tun, was da steht. In der Version 0.5 ist es möglich, sein Android-Gerät wiederzufinden. Das war und zwar via SMS, via Instant Messenger oder über ein Webinterface. Man kann sogar auf über Entfernung das Device komplett wipen, wenn man es möchte. Das ist halt alles möglich, ohne dass man irgendwie die typischen Find-My-Device-Tracking-Services von Google verwendet, sondern eben selber entweder einen Server hostet, der dann entsprechend die Kommunikation da aufrechterhält, plus per F-Droid eine entsprechende Applikation von Find-My-Device installiert, die in Java und Kotlin geschrieben ist und unter GPL v3 lizenziert. Genau. Ja, so, also deswegen gerne da mal einen Blick drauf werfen. Aber muss man auch sagen, da hat der Maintainer auch schon mal ein bisschen Erwartungsmanagement betrieben, indem er mit in die README reingeschrieben hat: Leute, das ist nicht mein Hauptprojekt. Ich habe tatsächlich noch einen Job nebenbei. Und das ist sogar meine Haupttätigkeit und bedeutet, das mache ich hier nebenbei. Ne? Wenn ihr irgendwie Ideen habt und so weiter, sehr gerne. Wenn ihr mithelfen wollt, ebenfalls. Aber glaubt jetzt nicht, dass ich jetzt sofort springen werde, wenn da irgendwelche Sachen auftauchen.
Bei solchen Projekten ist ja auch manchmal problematisch, die können gar nicht ganz die Leistung von Android-Features von Google selbst erreichen, weil teilweise Google unfair Sachen so macht, dass sie für Google einfacher sind als irgendeine Software, die auf eurem Handy liegt. Das ist so was Bescheuertes, wie dass der Push-Dienst von Google, nicht Firebase, war das Firebase? Weiß ich gerade nicht. Also der quasi die Notifications pusht, dass ihr in eurem Handy Bescheid kriegt, dass ihr irgendwie in WhatsApp eine neue Nachricht habt, dass die, das sind TCP-Verbindungen und teilweise die Internetanbieter haben die Verbindung zu Google bewusst gemarkiert, als dass die geringere Time, dass die höhere Timeouts haben, dass die quasi länger offen bleiben kann, ohne dass Pakete fließen müssen, ohne dass halt das Radio bei eurem Mobiltelefon angehen muss und das dann Energie verplempern muss und dass irgendwelche Implementierungen über andere Server weg einfach grundsätzlich häufiger irgendwie ein Ping brauchen damit oder ein Keep Alive, damit die Connection offen bleibt. Und das sind so lauter subtile Sachen. Nichtsdestotrotz ist es sehr cool zu sehen, dass es von Find My Device eine Alternative gibt. Die werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
Und die Leute, die als erstes ausprobiert haben, haben auch gesagt, das ist tatsächlich schon ziemlich datensparend, also oder sagen wir mal energiesparend. Also auch die nutzen das, also sind sich dem da sehr bewusst, dass das nicht so viel Strom verbrauchen darf.
Alles klar, dann mache ich mal weiter mit Rust Desk. Und zwar ist das eine Remote-Desktop-Lösung, die ihr auf eurem Rechner installieren könnt, um dann per Remote eine Session zu öffnen, auf euren Desktop zuzugreifen. Also so ein bisschen was wie VNC oder RDP, wenn ihr das kennt. Allerdings in Rust geschrieben, wer hätte das gedacht? Und eins der Dinge, die ich bei Rust Desk lange vermisst habe, haben sie jetzt irgendwann zwischendurch hinzugefügt, ist komplett an mir vorbeigegangen, dass sie endlich Wayland unterstützen, weil ich nämlich gelesen habe, dass in der aktuellen Version 1.2.6, die veröffentlicht wurde, sie die auch diverse Fixes noch weitergemacht haben für Wayland. Das ist schön zu sehen. Sie unterstützen jetzt auch Setups mit zwei Screens, also dass man zwei Bildschirme quasi freigeben kann. Clipboard Sharing unter Wayland. Two-Factor Authentication Support haben sie eingebaut. Für Windows bieten sie MSI-Pakete an oder zum Beispiel auf Android besserer Support für Hardware-Codecs, also dass der Batteriesparer den Bildschirm encodieren kann. Das sind alles so Kleinigkeiten, die wirklich das Quality of Life verbessern. Ich fand es auch ganz interessant, wenn man auf deren Download-Seite klickt. Ihr seht oben einen ganz großen Hinweis, wenn ihr auf diese Seite weitergeleitet wurdet, weil euch jemand irgendwas über PC-Support erzählt, seid ihr wahrscheinlich gerade ein Betrüger am Telefon. Installiert die Software nicht, nutzt sie nicht, weil nämlich gerne mal irgendwelche Scammer versuchen, Leute dazu zu beeinflussen, zu sagen, sie hätten irgendwelche was auf ihrem PC und sie müssten dann irgend so ein Support-Tool installieren und dann leiten sie die weiter zu TeamViewer, VNC-Viewer oder sonstige Sachen oder auch halt Rust Desk. Und das ist ganz nett, dass der Download-Bereich, der direkt so eine Warning hat, das fand ich ganz witzig, dass sie das hinzugefügt haben.
Ja, ist ja auch richtig, ne? Falls Microsoft wieder anruft und persönlich die Viren bei euch auf der Platte entfernen möchte, lasst sie euch dran. Das ist
Das
gar kein
ist
Problem. Das ist genau
aber
richtig.
vielleicht mal nebenbei eingeschoben, der Hinweis, die Zuhörer, die wir üblicherweise haben, sind alle technisch versiert und euch ist bewusst, was für ein Quatsch ist und dass eine Webseite auch eine Box anzeigen kann, die aussieht wie ein Pop-up. Das sind sich aber andere nicht. Das sind nicht eure Eltern, eure Großeltern sind sich vielleicht dessen nicht bewusst. Und es schadet nicht mal auch in der Familie, genauso wie ihr zu Weihnachten irgendwelche Updates in die Rechner eurer Bekannten und Verwandten einspielt, vielleicht auch mal zu erwähnen, was für diese Maschen es gibt, dass da quasi eine Webseite anzeigt, hey, Sie haben ein Virus auf Ihrem Rechner, rufen Sie da an. Und an dieser Hotline werden die Leute instruiert, solche Support-Tools installieren. Und in dem Moment, wo die solche Remote-Software installiert haben, die Betrüger dann anfangen, auf Bankkontodaten ganz andere Tricks zuzugreifen. Und dass man bei solchen Sachen wirklich lieber nicht blauäugig sein sollte und aufpassen sollte. Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Sache, wenn ihr da auch mal eure weniger technisch versierten Bekannten darüber informiert.
Genau, oder installiert bei denen einfach Linux, dann ist das mit dem Scam, glaube ich, auch größtenteils erstmal durch. Also abgesehen von irgendwie, also ne, meistens geht es ja darum, dann irgendwie auch Verschlüsselung und so weiter umzusetzen oder sonst irgendwelche Infos weiterzugeben, aber naja, also so an.
Tatsächlich, Die Masche ist die so sicher, also das hilft auch nicht unbedingt Linux dabei, weil es gibt eine Masche, wo halt so eine Remote-Desktop-Software installiert. Also die muss man natürlich erstmal, die Scammer haben eine Anleitung für Windows, aber prinzipiell, wenn die auf Linux auch läuft, die gehen in den Browser und lassen das Opfer sich einloggen in ihren Bank-Account
Ach so, ja, das ist natürlich auch, ja klar.
und sagen dann, hey, du kriegst irgendwie Geld von uns zurückerstattet, sperren dann den Bildschirm und editieren im Hintergrund mit diesen Webentwickler-Tools einfach die Seite von der Bank und machen da irgendwie aus 3.000 Euro 30.000 Euro und sagen, oh mein Gott, Sie haben 27.000 Euro von uns bekommen, das war ein Fehler, Sie müssen das zurücküberweisen und bringen die Leute dann dazu, irgendwie Geld zurückzuüberweisen. Das sind teilweise sehr perfide Maschen, das sind psychologische Tricks und da lohnt es sich auch für Linux-Nutzer, also wenn ihr einen Bekanntenkreis habt, auch trotzdem mal darauf hinzuweisen.
Ja. Gut, kommen wir zu einem ganz anderen Einsatzzweck, nämlich der Software GitHub 1.4.0 in der Version. Und das ist einfach nur ein grafischer Git-Client, der euch ja nochmal einen anderen Blick auf euer Git-Repo bietet. Es unterstützt GitHub, Bitbucket, Beanstalk, GitLab und Gitti nochmal mit ein paar mehr Features. Aber natürlich, wenn ihr einfach irgendwo ein Git rumliegen habt und das benutzt, dann ne, funktioniert das auch. Ist ganz nett. Ihr habt, also, ne, ist mit dem Qt-Interface. Ihr habt einen Div-View, einen Tree-View, einen Blame-View. Also, wenn ihr rausfinden wollt, wer hat denn da was verkackt, dann könnt ihr das damit machen. Es gibt auch die Möglichkeit, einzelne Zeilen zu stagen, was ich tatsächlich doch immer mal wieder öfters benötige, um dann eben zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach mal so ein Gesamtsystem fertig gebaut, um mal auszuprobieren, ob es funktioniert. Aber ich kann jetzt Teile davon, also beispielsweise, weiß ich nicht, ich musste irgendwie letztens was an einem Dockerfile ändern, damit ich überhaupt weitermachen konnte. Jetzt hätte ich natürlich einfach sagen können, okay, ich weiß ja noch nicht mal, ob diese Änderung notwendig gewesen wäre. Aber in dem Fall wusste ich das dann und konnte dann diese ganzen einzelnen Zeilen dann auch stagen und hinzufügen und committen. Genau, ansonsten kann man auch an die Commits auch nachträglich nochmal teilweise ändern. Was auch ganz nett ist, es zeigt, wenn es Rebase-Konflikte gibt, gibt es da auch, dann gibt es selber auch schon ein Interface für, aber da ist es halt nochmal als grafisches Interface hinterlegt. Was, glaube ich, Git in dieser Form nicht hat, ist, also direkt eingebaut, ist Starring-Commits. Also wenn ihr bestimmte Commits habt, wo ihr ein Auge drauf haben wollt, also so ein bisschen wie favorisieren. So von wegen, da muss ich nochmal drauf gucken oder so, dann gibt es da die Möglichkeit, weil es da irgendwie, weiß ich nicht, Breaking Changes gab oder so, keine Ahnung, oder ein Refactoring oder so, dann wäre das eine ganz gute Möglichkeit. Eine Tag Selection gibt es noch und ihr könnt auch eigene Vorlagen erstellen für eure Commit Messages. Ja, bestimmte Struktur, ne, ob jetzt irgendwie Verb oder ne, was passiert ist und auf was sich das bezieht, oder ob ihr nochmal bestimmte Zusatzinfos haben wollt, je nachdem, wo ihr da unterwegs seid. Ihr habt die Möglichkeit, das auch auf allen Plattformen zu nutzen. In dem Fall könnt ihr es einfach über FlatHub installieren. Ich habe das nämlich vorhin auch mal eben schnell gemacht. Das ist übrigens wirklich witzig. Also alle Plattformen heißt übrigens Windows und macOS auch. Das ist aber wirklich witzig. Früher habe ich ja Arch Linux sehr intensiv verwendet. Aber seitdem ich also das klingt so ein bisschen wie so ein Werbespruch, seitdem ich FlatHub verwende und Flatpak verwende, ist das nicht mehr nötig. Nein, aber es ist so bei Arch so gewesen, dass das Arch User Repository mir immer vor den Sendungen die Möglichkeit geboten hat, Sachen auszuprobieren. Das ist zu großen Teilen heute nicht mehr notwendig, weil wenn es zumindest um Desktop-Applikationen geht, sind die meistens auf FlatHub und dann ziehe ich mir die einfach, probiere die mal eben schnell aus und werfe die dann, ohne dass es irgendwelche Überbleibsel auf meiner Platte gibt, werfe die dann da schnell wieder runter. Also das auf jeden Fall meine Empfehlung, GitHub, also Git und dann aber mit Doppel-T und dann Y und dann UP, also EU und P in der Version 1.4.
Probieren Sie jetzt FlatHub aus und bekommen Sie kostenlose Prozessisolation dazu. Heute für 99 Cent 99. Keine Ahnung. ja, ich kann das unterstützen. Ich habe den gerade angeguckt. Ist tatsächlich sehr cooler Client. Als Entwickler da noch so ein bisschen der Hinweis, was ich, gerade wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr seid gerade am Studium früh dabei, habt noch nicht so viel Erfahrung mit Versionskontrolle und gibt noch nicht so viel genutzt, tut euch den Gefallen, wenn ihr irgendwelche Aufgaben habt, wenn ihr irgendwas wollt, hinzufügen von Dateien, teilweise Partial Commits machen oder so, macht es einmal auf der Kommandozeile. Versteht einmal, wie es auf der Kommandozeile geht, dann verwendet eine grafische UI. Das macht euch das Leben einfacher später, wenn ihr vor allem auch nach Hilfe sucht, weil dies üblicherweise zeigt euch nur, was auf der Kommandozeile zu tun ist.
Genau, und aber schämt euch in Anführungszeichen trotzdem nicht, wenn ihr solche Software verwendet, die euch ein bisschen Übersicht gibt, ne? Weil da gibt es natürlich auch, also ne, gibt ihr da vollkommen recht, Michael, natürlich sollte man die Sachen da auch schon beherrschen, aber gerade um sich einen Überblick zu verschaffen, gerade wenn es zum Beispiel um ein größeres Repo geht, also gerade diese Treeview und das ist schon ziemlich hilfreich zu sehen, okay, wo sind denn hier, welche Branches sind denn hier, wie sind die miteinander verknüpft und so weiter, dass da irgendwie Hilfswerkzeug zu verwenden, ist erstmal unproblematisch und gerade so am Anfang, um mal so einen Überblick zu bekommen, gar nicht schlecht.
Gottes Willen, mich nicht falsch verstehen. Ich nutze auch zum Beispiel die grafische Funktion von IDEA. Git verwalte ich meine Repositories mit primär. Das ist tatsächlich auch wunderbar und ich verstehe, warum das die Workflows deutlich einfacher macht. Mir geht es nur darum, dass wenn man dann einmal ein Problem hat und nicht weiter weiß, dann auf irgendwelche GUIs sich verlassen muss und die dann nicht zum Beispiel alle Funktionen von Git exponieren, dann Hilfe suchen im Internet furchtbar schwierig ist, weil euch keiner erklären wird, wie man in irgendeiner GUI irgendwas klickt, sondern euch die Befehle quasi auf der Kommandozeile erklärt werden. Deswegen sage ich nur, man soll es einmal verstehen, aber dann sehr gerne GUI nutzen, nur tue ich auch jeden Tag. Also auf jeden Fall, es ist jetzt nichts verkehrt daran. Gut, machen wir weiter mit etwas anderem Thema und zwar Window Manager und Desktop Environments für Linux. Da haben wir heute noch ein bisschen mehr zu in der Sendung zu. Und zwar gab es von IceVM die Version 3.6.0. Das ist ein Window Manager, den kennt vielleicht der eine oder andere, weil es den schon seit ewig lange gibt. Und das ist einer dieser sehr schlanken Window Manager. Also der basiert noch, der braucht auch noch X und ist darauf fokussiert, halt extrem wenig RAM zu verbrauchen, ist von der Funktionalität auch extrem abgespeckt. Die meisten Einstellungen, Hotkeys und Preferences und so sind halt irgendwelche Config-Dateien, die man mit dem Texteditor editieren muss und irgendwelche Konstanten setzen muss. Das ist jetzt nicht unbedingt benutzerfreundlich, ist aber auch extrem ressourcensparend. Und eingerichtet kann so ein IceVM durchaus sehr akzeptabel aussehen. Also ich denke da so an ältere Windows-Oberflächen zum Beispiel und man hat Windows, die man rumziehen kann. Die Änderungen sind auch relativ beschränkt. Also zum Beispiel Support for, also Unterstützung für Composite-Charaktere, wie sagt man auf Deutsch? Diese, wo man über X-Input quasi mehrere Keypresses zusammen macht, so Special Characters. Das unterstützt IceVM auch und ein Fehler mit, wenn GNOME noch mitverwendet wird und Fenster in der Größe verändert werden, gab es teilweise Freezes, das haben sie jetzt auch gefixt und ein paar andere kleine Bugfixes.
Genau, ich fand es gerade ein bisschen witzig, dass du sagtest, das läuft auch noch, also es braucht auch noch X, ist so ein bisschen wie so, oh ja, entschuldige, aber das ist noch ein Verbrenner.
Yes, ist doch leider so. Also ich die Tage von X sind auch ein bisschen angezählt. Also.
Absolut, da kommen wir auch gleich noch zu. Kommen wir zu einem anderen Desktop-Interface, nämlich Cinnamon 6.2. Das kennt ihr alle von Linux Mint. Das ist ja, also ich finde das ja auch immer noch sehr angenehm und ich brauche es zwar nicht, aber es ist gut, dass es das gibt. Zumindest meine Eltern nutzen das auch ohne großartige Probleme. So, da ist jetzt aber mit der neuen Version so weit, dass sie noch mehr als ohnehin schon in der Vergangenheit Dinge forken müssen, weil viele Sachen noch auf GTK 3 basieren und einige Sachen von GNOME natürlich weiterentwickelt worden sind in GTK 4. Also unter anderem zählt dazu die GNOME Online Accounts, die da die Basis waren, um eben so Internetkonten, hieß es glaube ich auf Linux Mint, wo ihr einfach euch per Nextcloud oder irgendwie, wie heißt es noch, Exchange oder also ne, Microsoft Konto und so weiter schnell mal anmelden könnt für einen Kalender und so. Alles tolle Sachen, aber ja, wie gesagt, ist inzwischen auch weiterentwickelt worden und wurde jetzt von den Cinnamon-Machern, von den Linux-Mint-Leuten geforkt. Dazu gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, ne, also das Power-Management, da gibt es nun eine bessere Anzeige und es gibt auch ein Interface für XDJ-Portal-Requests. Also es gibt ja diese XDJ-Portals, über die dann, also die als Schnittstelle gelten für Applikationen und die, da gibt es also auf jeden Fall jetzt ein Interface für, wo ihr euch das angucken könnt und eine Übersicht bekommen könnt. 6.2 wird auch in Zukunft bei Linux Mint 22 dann zu finden sein. Ne? Das ist also jetzt alles schon vorentwickelt, dann werden jetzt so ein paar Bugfixes rausgeworfen und dann wird das basierend auf der Ubuntu-Version 24.04, also eine LTS-Version, Noble Numbat Noble heißt quasi dieser Versionsname von Ubuntu. Genau, und darauf wird das dann entsprechend basieren. Bin mal gespannt. Also wir haben ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, dass es ja bereits eine Debian-basierte Linux-Mint-Version gibt, ne? Also LMDE. Und immer da die Frage ist so, will man das auch weiterhin auf Ubuntu basieren lassen oder will man es nicht dann komplett inzwischen auf Debian basieren lassen und damit unabhängiger sein, auch von Canonical. Ich muss ja sagen, ich würde mich ja sehr darüber freuen, wenn Linux Mint es hinbekommen würde oder vielleicht auch Debian selber und man dann da drauf aufspringt auf den Bandwagon, dass man sagt, wir machen eine Immutable Distro draus. Weil gerade für Linux Mint und die Leute, die Linux Mint nutzen, würde ich behaupten, das sind nicht, also nicht zwangsläufig, ja, manche mögen auch einfach das Interface und die Voreinstellung, aber ich kenne vor allem Leute, die das eben als Umstiegs-Distro verwenden und da wäre natürlich cool, wenn das so ein bisschen laufen würde wie bei MicroOS von OpenSUSE, ja, also die Updates werden im Hintergrund eingespielt, aber verändern erstmal nichts an der Platte. Man hat einen Rollback, der sehr easy ist, ne? Also wenn es mal nicht bootet, bootet es einfach, also rebootet es einfach und bootet einfach in das letzte Image, ne? Und so weiter und so fort. Das wäre schon eine schöne Sache, ohne dass die Leute da großartig was von merken müssen. Und damit hätte man natürlich ein richtig schönes, sicheres, stabiles System. Mal schauen, ich bin gespannt, was da noch kommt. So viel zu Cinnamon 6.2.
Die von dir erwähnten XDG Portals, Xorg Desktop. Okay, keine Ahnung, bevor ich es falsch sage. Das ist ein Standard, womit Anwendungen untereinander quasi anfragen können, ein Protokoll anfragen können nach Rechten oder nach Funktionen. Und das wird halt sehr stark in Wayland auch für containerisierte Anwendungen zum Beispiel verwendet, Flatpak oder halt auch bei Wayland, wenn es darum geht, zum Beispiel andere Anwendungen oder den Compositor zu fragen, den Bildschirm aufzunehmen. Und wenn ihr dann eine Anwendung verwendet, die Screen Recording macht und dann diese XDG Portal Anfrage für XDG Portal Desktop ist das, glaube ich, die kommt, dann geht bei euch ein Fenster auf und dann könnt ihr da auswählen, nicht nur welchen Bildschirm und welches Fenster ihr quasi recorden wollt und das ganz unabhängig von der Anwendung, die ihr verwendet. Also ob jetzt Slack unterstützt, dass man den ganzen Bildschirm oder einzelne Fenster aufnimmt, ist total Wurst, weil Slack dieses XDG Portal unterstützt und dann kann man daraufhin dann den Bildschirm oder das Fenster auswählen, was man irgendwie screensharen will. Ist ein ziemlich cooles Feature. Wenn euer Desktop-Environment das nicht unterstützt oder das nicht richtig eingerichtet ist, ist das auch ein typischer Fehler, warum üblicherweise zum Beispiel Screensharing unter Wayland kaputt geht.
Genau, und es wird auch noch eifrig dran weitergearbeitet an diesem Standard, weil natürlich dauernd irgendwelche neuen Probleme und Kompatibilitätsschwierigkeiten vorhanden sind, weil ne, früher wurde einfach bei X, ohne dass es irgendwie Containerisierung nicht, aber ne, also dann eine entsprechende Abschottung gab und das alles über irgendwelche offiziellen Schnittstellen lief, war dann einfach so querbeet, ne, einmal hier komplett auf die Platte, bis auf wenige andere Begrenzungsmöglichkeiten über irgendwelche Permissions in Linux selber. Und die Vorteile, also ein Nachteil, worauf ich jetzt warte, dass jetzt endlich dieser Standard erweitert wird, ist die Kompatibilität zwischen Firefox und KeePass, und zwar beides in der Flatpak-Version, weil die Integration von KeePass in eine, also gibt es ja die Browser-Extension und so weiter. Das wäre schon schön, wenn das mal irgendwann mal wieder funktionieren würde. Es gibt immer mal wieder so ein paar Workarounds, aber eigentlich soll das endlich in den Standard dieser Desktop-Portals mit übergehen. Und ja, wir warten mal weiter.
Das ist tatsächlich ein sehr cooles Feature, wo du sagst, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber dass dann Passwortmanager auch sicher in andere Anwendungen Sachen eintippen können und was sie dürfen und was nicht, ließe sich darüber wahrscheinlich sehr gut abbilden.
Ja, wenn man so, also ganz ehrlich, jeder, der mal ganz kurz irgendwie One Password unter macOS benutzt hat, der wird jetzt, glaube ich, laut loslachen und sagen, ah, cool, Zivilisation. Weil, na, also ich beobachte das bei einem Kollegen, der das immer wieder nutzt, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von One Password bin, aber da ist es halt so, du kannst es halt wirklich überall, ne? Da wird es teilweise komplett automatisiert schon ausgefüllt und fertig, ne? So. Das ist jetzt eigentlich nicht fancy, aber in einem Browser sollte das auf jeden Fall funktionieren. Und da muss man auch sagen, dass vorher schon die KeePass-Extension in Firefox nicht so super immer funktioniert hat, aber sie war deutlich eine Erleichterung im Verhältnis zu jetzt, wo ich irgendwie immer noch Copy-Paste machen muss.
Ganz ehrlich, wenn ich da draußen einige Leute lachen, weil ihr Passwortmanager das schon unterstützt, dann lache ich mit denen und freue mich, dass nämlich einige Leute schon Passwortmanager nutzen, weil ich bin froh über alle Leute, die Passwortmanager nutzen und nicht das eine oder dasselbe Passwort auf jeder Webseite wiederholt nutzen. Und ihr da draußen, ihr wisst, wen ich meine, ändert eure Passwörter. Bei den Portals ist mir noch eine Sache eingefallen, das hatte ich bei KDE tatsächlich so ein Erlebnis, was ich ganz spannend fand. Und zwar unterstützt KWin, der Compositor, auch virtuelle Bildschirme. Also man kann eine Ausgabe von Kabin machen, ohne dass dann Output dran ist. Und das ist einfach in dem Dialog für dieses XDG Portal Desktop integriert bei KDE, dass wenn der Dialog aufploppt, kann ich halt nicht nur Bildschirme und Fenster auswählen, sondern kann sagen, einen virtuellen Bildschirm zum Screenshare nehmen. Dass ich dann einen extra Bildschirm habe, der für den Screenshare ist, der nicht auf meine richtigen Monitore gemappt ist, ich dann aber links und rechts von meinem Bildschirm anordnen kann und Fenster darauf ziehen kann und quasi ein Screenshare machen kann von etwas, was nicht direkt auf meinem Bildschirm ist. Das fand ich auch ganz cool. Gut, dann zu was anderem Grafischen, und zwar, wenn ihr Fotobearbeitung macht unter Linux, und zwar die Entwicklung von RAW-Bildern, dann kennt ihr vielleicht Darktable, das wurde jetzt in der Version 4.8.0 veröffentlicht. Das hat wieder einen Haufen kleinerer Bugfixes, Performance-Verbesserungen. Einige Highlights sind sowas wie zum Beispiel ein Color-Equalizer-Modul, der halt versuchen soll, dass man auf Brightness, Contrast, Color, also diese verschiedenen Werte besser gleich machen kann über mehrere Bilder. Es gibt ein Modul Enlarge Canvas, welches quasi den bildsichtbaren Bereich eures Bildes erweitert und nicht mit AI, sondern mit dem Retouch-Modul oder mit einem Overlay-Modul die restlichen Pixel füllt. Das Overlay-Modul ist zum Beispiel eins, was Bilddaten aus einem anderen Bild nimmt und dann quasi da einfügt auf eurem Bild. Genau. Und es gibt noch einen Toggle-Switch für im Editiermodus, der verhindert, dass internes Scaling verwendet wird und quasi die ganze Pipeline bei der Ausgabe angezeigt wird. Also es gibt einige Optimierungen intern, die die Anzeige ein bisschen schneller machen, aber es können ganz leichte, subtile Unterschiede entstehen, und wenn ihr diesen Toggle setzt, dann habt ihr quasi exakt diese High-Quality-Ausgabe-Qualität, die ihr auch, wenn ihr die Bilder exportiert habt, direkt zu sehen. Ist halt ein bisschen langsamer, aber könnt ihr wählen. Und zum Beispiel der Map-Viewer ist deutlich schneller geworden, auch noch so als kleiner weiterer Fix. Bei AI war ganz witzig, sie hatten tatsächlich auch ein AI-Feature zum Verbessern von Kontrasten und Farben und so, hatten sie, glaube ich, mit 4.7 oder 4.6 eingeführt und dann in der nächsten Version wieder rausgeschmissen, weil sie festgestellt haben, dass die Ergebnisse davon nicht dementsprechend, was sie erwarten, für eine gute Entwicklungssoftware. Mal sehen, ob das wiederkommt.
Was wiederkommt, ist die Nutzung eurer alten Smartphones. Postmarcode OS 24.06 ist veröffentlicht worden und unterstützt inzwischen vollends 50 Geräte, also ne, bis auf ganz wenige Kleinigkeiten. Es wird immer wieder gesagt, hey Leute, das ist immer noch kein iOS und es ist auch kein Android. Wir sind bei weitem noch nicht an dem Entwicklungsstand, aber mit der neuen Version ist es nochmal, wie soll man es anders sagen, in der Open-Source-Szene deutlich besser geworden. Erstens gibt es die neue Version der Gnome Shell, die mit dabei ist, 46. KDE Plasma Mobile ist mit dabei in der 6.0.5-Version. Fosh ist von 0.33 auf 0.39 geupdatet worden. Fosh ist quasi der Gnome-Fork, also die Phone-Shell anstatt die Gnome-Shell. Und ist dann nochmal ein bisschen angepasst worden, aber die Gnome Shell, wie gesagt, an sich funktioniert halt inzwischen auch auf dem Smartphone gar nicht schlecht. Dann SXMO ist tatsächlich in der Version 1.16.3 veröffentlicht worden und liefert neue Gerätekonfigurationen für Nokia N900, für das Xiaomi Redmi Note 4 und für das Pinetab 2. Ansonsten können jetzt die Samsung Chromebooks auch die GPU-Beschleunigung nutzen und einige Qualcomm Snapdragons, also einige Geräte, die darauf basieren, werden jetzt besser unterstützt. Ich werde jetzt nicht alle Nummern hier vorlesen, die es da gibt, aber der Vorteil ist, dass auch einige Modems für mobile Daten, Anrufe und SMS als auch das integrierte GPS besser funktioniert. Die nicht freie Firmware, die wird jetzt einfach standardmäßig mitinstalliert, anstatt da immer so ein großes Ding draus zu machen. Und es gab in der Vergangenheit in bestimmten UI-Paketen hart gecodete Abhängigkeiten zu Pulse Audio. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr froh, dass das jetzt entfernt worden ist, weil dann kann man nämlich jetzt in Zukunft auch Pipewire dort verwenden.
Ich hatte mir den Release auch nochmal angeschaut. Die 250 Geräte sind die, für die es gebaut wird und die ja irgendwie starten. Das sind aber nicht alle Geräte gleich gut unterstützt. Also es sind einige Geräte, die tatsächlich noch sehr gravierende Probleme haben. Da muss man einmal so die Erwartung ein kleines bisschen dämpfen. Die andere Sache, ach, du sagtest 50 Geräte.
Es gibt 50, die ein bisschen stabiler laufen als die 250. Das ist quasi die allgemeine Liste, wo es gerade so bootet, sagen wir so. Das ist, glaube ich, der Mindestanspruch.
Man muss sowieso von der Erwartungshaltung ein bisschen das ändern. Also PostMarketOS ist kein Android-Ersatz. Ihr werdet halt, das basiert nicht auf dem Android-Kernel, das nutzt nicht das Android-Userland. Es laufen auch nicht einfach so Android-Anwendungen drauf. Ihr müsst euch das eher vorstellen wie eine richtige Linux-Distribution mit Kernel und Userland für euer altes Handygerät. Da war ein Vergleich, den ich online gelesen habe, den ich ganz neckisch fand. Es war nämlich so, als hättet ihr einen alten Raspberry Pi, aber mit USV, also Batterie und Display gleich eingebaut. Und in den verlinkten News gibt's auch einen User, der hat das mal scherzhaft, der hat das als Projekt gemacht. Auf der Seite Kompost, also mit C geschrieben, kompost.party, da hostet er einen Webserver, der eine kleine Webseite anbietet, die auf einem alten Handy läuft mit einer Solarfläche angeschlossen, was bei ihm auf dem Dachboden liegt. Und surft da quasi eine Webseite und berichtet auch seinen Batteriestatus. Und ihr könnt euch das halt wie so ein Linux, was ihr dann auch komplett große Desktop-Environments nutzen könnt, also gerade die Pinetab 2-Nutzer, das ist ja ein sehr großes Tablet mit Tastatur, die man anklicken kann. Das ist ja sowas wie das Pinebook Pro, jetzt nur als Mobilgerät quasi, und könnt dann da auf dem Pinebook oder auf anderen Gerät, auf eurem anderen Handys mit kleinem Display, könnt ihr das auch machen, wenn ihr wollt, eine volle Entwicklungsumgebung starten und entwickeln und andere Sachen machen. Also das ist schon ziemlich cool, und vor allem für alte Handys kann man da günstiger als ein Raspberry Pi gerade drankommen und hat gleich ein Display und Wi-Fi und alles eingebaut.
Wie gesagt, inzwischen sind die Chromebooks ja auch langsam durch, ja, oder auch schon ein paar Tage älter. Und PostMarketOS hat dann auch schon den Fokus darauf, dass es doch relativ energie- und ressourcensparend unterwegs ist. Jetzt werden natürlich einige Leute lachen und sagen, naja, aber Gnome ist doch nicht ressourcensparend. Im Verhältnis zu so wie man es vorher mal hatte, auf jeden Fall deutlich. Und auch da gibt es ja in Zukunft noch einiges an Effizienzgewinn. Also es ist jetzt nicht, gilt jetzt nicht nur für Gnome, für KDE gilt das genauso.
Dann mache ich weiter mit einem schnellen Update von OBS Studio. Und zwar ist das in der Version 30.2 veröffentlicht worden. Das ist das Open Broadcast System, welches quasi das de facto Standard-Tool ist, wenn ihr Streaming macht über verschiedene Dienste. Also es gibt andere Alternativen, aber OBS ist so die Open-Source-Variante, die auch von Linux einfach wirklich exzellent unterstützt wird. Also bis hin zu dem ganzen Hardware-Encoding und Decoding. Zum Beispiel ist in dieser Version der NVENC-Support für AV1, Hardware-Encoding, AV1-Support über NVENC, komplett unterstützt, auch unter Linux. Und Shared-Texture-Support für die VA-API-Encoder. Nicht ganz sicher, was das ist, aber es ist, glaube ich, irgendein Performance-Ding, was halt auch das Encoding an dieser Stelle schneller macht. Es ist Support für Multitrack-Video-Streaming, also einige Plattformen wie Twitch erlauben euch tatsächlich, dass ihr mehrere Video-Streams quasi sendet und da gleichzeitig mehrere Sachen zeigen könnt. Und die Entwickler warnen auch noch vor einem bevorstehenden Code-Signing-Update, dass die Signatur von der, womit das signiert ist, sich aktualisieren wird. Das ist insofern interessant, weil es ja eine Anwendung ist, die viele Leute für Game-Streaming verwenden. Das heißt, die den Spielebildschirm aufzeichnen und mit die Ausgabe der Grafikkarte abschnorcheln. Und das mögen einige Anti-Cheat-Lösungen nicht. Einige Anti-Cheat-Lösungen schlagen darauf an und kennen halt OBS, weil es signiert ist. Und sie sagen halt, wenn jemand von euch irgendwie an einer Anti-Cheat-Lösung bei irgendeiner Firma zufällig arbeitet, setzt euch doch mal mit den OBS-Leuten in Verbindung. Die können euch auch schon vorher sagen, was mit dem Code-Signing sich ändern wird. Im schlimmsten Fall kann die ein oder andere Anti-Cheat-Lösung dann rummeckern, wenn man OBS laufen hat. Ja, das kann passieren. Das war OBS 30.2.
Genau, diese ganzen Enter-Sheet-Blödsinn, ne, das ist also wirklich echt traurig. Man hat ja inzwischen auch schon da entsprechende Lösungen bei Singleplayer-Games, was ja also schon ganz absurd wird, ja, aber gut. Kommen wir zu einem anderen Thema, einem erfreulichen Thema, nämlich PDFs. Und zwar OnlyOffice Docs in der Version 8.1 hat nun einen Full-Featured PDF-Editor, wie sie auf ihrer Webseite schreiben. Es gibt natürlich noch ein paar mehr Features, aber man hat jetzt die Möglichkeit, die komplette Seite eines PDFs zu editieren, ja, also Sachen hinzufügen, rotieren, löschen, was auch immer, ne? Auch Textkommentare sind natürlich hinzuzufügen. Und es gibt halt zwei Modi, die man entsprechend einschalten kann. Das erste ist der Editing, das eine ist der Viewing Mode, ne? Kann man sich vorstellen, dass da einfach nur die Anzeige da ist, und dann gibt es den Editing Mode, wo man die ganzen Sachen auch editieren kann. Genau, und somit, dass man nicht irgendwie abrutscht und auf einmal das komplette PDF quasi dahin ist. Dazu werden auch viele Sachen zum Thema PDF-Formulare ergänzt, muss ich sagen. Eines der Features, die man tatsächlich, in nicht so durchdigitalisierten Bereichen durchaus nutzen kann. PDF-Formulare sind, auch wenn einige da vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht schon Gänsehaut bekommen, ist tatsächlich ein gutes Tool, um nicht gleich Word-Dateien zu verschicken zu müssen, die dann auch noch am besten editiert werden. Und aber trotzdem strukturierte Daten zu erheben, weil mit den PDF-Formularen, die kann ich quasi, wenn ich jetzt diese Pro-Version von Adobe Acrobat habe, dann kann ich die alle in eine Liste packen und sagen, extrahiere mir da aus dem Formular Einträgen da mal die Inhalte und exportiere mir die mal bitte in eine Tabelle. Und das ist tatsächlich für einige Einsatzzwecke total sinnvoll. Und OnlyOffice kann das jetzt, also setzt jetzt auch verstärkt auf die, was seinen Feature-Reichtum angeht, eben halt auch auf PDF-Forms. Ansonsten gibt es noch so ein paar Ergänzungen, die jetzt nicht zu PDF dazu gehören, aber ich nenne mal jetzt nur eine. In deren Kalk-Bereich, also irgendwie so Excel-mäßigen Bereich der Suite, ist es so, dass es jetzt möglich ist, weil man ja kollaborativ, das ist ja auch ein Webinterface, man kann ja kollaborativ mit anderen Leuten dort arbeiten. Aber inzwischen ist es möglich, selbst wenn man das dann tut, bestimmte Zellen auch so sehr zu sperren, dass zum Beispiel personenbezogene Daten und so weiter dieser Person, mit der man da kollaboriert, nicht angezeigt werden. Das ist natürlich super, ne? Das heißt, man kann Leuten zeigen, so ist die Grundstruktur der Tabelle und ihr könnt auch hier, da und da editieren, aber bitte nicht die personenbezogenen Daten sich angucken. Super Sache. Und das macht natürlich die Zusammenarbeit deutlich effizienter, als statt 15 Mal eine Excel-Tabelle per E-Mail zu verschicken. Das geht ja auch auf die Quota von den E-Mail-Postfächern und so, man kennt das.
Und für die geschätzten 0,72% unserer Zuhörer, die irgendwas mit Machine Learning oder GPU-Computing machen, in meinem ewigen Quest NVIDIA CUDA so ein bisschen klein zu kriegen und Alternativen aufzuzeigen, berichte ich, dass der Intel NPU-Treiber in der Version 1.5 veröffentlicht wurde. Das ist der Neural Processing Unit-Treiber. Und zwar habt ihr ab der Meteor Lake-Generation der Prozessoren, das sind die mit diesem Chiplet-Design, was sie sich jetzt bei AMD abgeguckt haben, da habt ihr so eine Neural Processing Unit, die halt gerade für solche Operationen, die in Machine Learning sehr wichtig ist, optimiert sind. Und da gibt's jetzt für Linux, also gab schon, diesen NPU-Treiber gibt's schon länger und der ist in der neuen Version da. Sie zeigen jetzt leider keinen genauen Changelog, allerdings veröffentlichen sie eine Kompatibilitätsmatrix und zeigen auch, dass der auch mit diesen neuen System of Chips namens Arrow Lake und Lunar Lake kompatibel sind und quasi man einen funktionierenden Open Source Stack hat, um diese Funktion von Intel zu nutzen.
Nochmal zurück zu den Desktop-Interfaces. GNOME 47 ist in der Alpha-Version erschienen und hat jetzt so schöne Features. Wir sind ja, fokussieren uns ja jetzt nicht immer so auf große Releases mehr, aber wird am 18. September veröffentlicht werden, dann vollwertig. Die Alpha, wie gesagt, ist jetzt schon draußen und es wird als Feature hinzugefügt, unter anderem Akzentfarben, die es schon eine längere Zeit in KDE gibt, die aber jetzt auch so weit durchstandardisiert sind, dass GNOME sie auch entsprechend mit implementiert. In Linux Mint, also in Cinnamon, gab es sie auch schon eine Weile. Ist erstmal eine ganz gute Entwicklung, weil einige Leute das unbedingt haben wollten, ohne dass man gleich dieses große Theming-Thema wieder rausholt und einfach sagt, okay, ich hätte gerne einfach eine andere Farbe, danke, das reicht. Ansonsten ist es jetzt möglich, das war sogar meine eigene News hier so auf Foronix und Co., dass GNOME tatsächlich jetzt inzwischen gebaut werden kann, ohne Abhängigkeiten zu X11 oder X-Wayland. Was natürlich super ist, wenn man jetzt so langsam die Zukunft antreten möchte. X-Wayland wird man sicherlich noch eine Weile lang mitschleppen müssen, aber soweit ich mich, also vielleicht vertue ich mich da, aber ich glaube, X-Wayland kann auch unabhängig von X11 sein. Ja? Also das heißt, man hat immer noch eine Kompatibilität zur X11-Applikation, um die zumindest auszuführen, aber man muss X11 nicht mehr mittragen, sondern hat halt den Übersetzungslayer quasi dann in X-Wayland mit drin und der übersetzt es dann für Wayland. Ansonsten in GNOME 47 in der Alpha-Version, GNOME Software soll deutlich schneller sein, bessere Performance darbieten, weil die Hintergrundjobs, die da laufen, die Prozesse, jetzt asynchron stattfinden sollen. Zudem wird GDM, also der GNOME Display Manager, also Login Screen, wenn man so möchte, wird unter anderem den Standard der S0IX Suspend berücksichtigen, zumindest bei NVIDIA. Und soll damit auch schnelleres Aufwachen und so weiter ermöglichen. Das ist aber auch eigentlich eine Erfindung wohl von Intel. Und naja, gut, das ist nochmal was anderes. Also System of a Systeme. Und was auch passiert ist, vielleicht haben das einige Leute sich mal angeguckt, dass wenn ihr, weiß ich nicht, wenn ihr viele Daten zum Beispiel übertragen habt, Nautilus oder so, dass im Hintergrund, wenn ihr beim Systemprozess mal nachgeschaut habt, was so läuft, da steht dann Tracker als Applikation oder als Prozess, der da läuft. Und das ist Tracker und Tracker Miners. Das ist der Gnome-Tracker, der im Hintergrund läuft, um die Inhalte zu indizieren, damit die dann euch in der Dokumentensuche auch zur Verfügung gestellt werden, also in der normalen Übersichtssuche. Und das wurde jetzt gedroppt, weil da jetzt gerade schon mit Local Search, also mit neuen Modulen namens Local Search und Tiny Sparkle, da merkt man auch schon ein bisschen, Sparkle, das klingt nach der entsprechenden, ja, Abruf, also der SQL. Also an SQL angelehnten Abfragesprache, aber für Sachen, die Wikipedia zum Beispiel benutzt, ne? Und ich glaube, auf RDF-Daten kann damit zugegriffen werden und so ein Kram. Also ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, am 18. September 2024 wird dann die GNOME-Version 47 komplett veröffentlicht. Aber wenn ihr jetzt die Alpha ausprobieren wollt, könnt ihr das natürlich tun. Auf jeden Fall gibt es jetzt auf jeden Fall mal ein paar ja, spannendere Features als jetzt in den vergangenen Jahren. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die auf jeden Fall die Effizienz des GNOME Desktops nochmal deutlich erhöhen.
Ich muss ja sagen, also dieser Idle-Modus, den du beschrieben hast, das ist quasi so ein Online-Idle, wo das Gerät quasi hibernatet, aber zwischendurch nochmal kurz verbindet, den Netzwerkstack, um quasi nach neuen E-Mails zu gucken oder sonstige Sachen. Ist sowas wie so ein Android-Gerät, was ihr quasi ausgeschaltet im Bildschirm habt, in der Tasche habt. Das ist die Idee von Intel dahinter gewesen. Aber all diese verschiedenen Suspend- und Hibernate-Zustände, es ist ein Trauerspiel, wie schlecht das funktioniert. Einfach, aber jetzt nicht nur unter Linux, also auch Windows-Nutzer berichten darüber, dass je nach Treiberversion, je nach Chip-Version manchmal das Gerät irgendwie aus dem Suspend aufwacht und man es dann irgendwie aus seinem Rucksack nimmt und dann irgendwie so ein gebackenes Notebook hat, was irgendwie gefühlte 90 Grad komplett heiß ist. Das ist, finde ich, schade, dass diese Modi immer noch teilweise Probleme machen. Ich fand aber auch gerade sehr schön, du hast einen sehr schönen Begriff gerade geprägt, der mir gefällt. System on a shit. Na gut, machen wir weiter. Und zwar ein kleines Utility, was ich euch nochmal mitbringen wollte, wovon es auch ein Update gab, ist der PDF-Arranger. Und zwar ist das ein GTK-basiertes kleines Utility mit einer sehr simplen GUI und Bedienung, wo ihr PDF-Dateien laden könnt und dann quasi die einzelnen Seiten seht und ihr könnt die quasi neu sortieren, ihr könnt sie zuschneiden, aufteilen an Stellen oder irgendwie drehen, wenn sie irgendwie falsch gedreht sind. Und es ist auch als Flatpak available, also einfach zu installieren. Und selbst wenn ihr kein Flatpak mögt, haben die auch einen sehr breiten Support für alle möglichen Distributionspakete. Ist ein sehr nützliches Utility.
Kann ich übrigens nur so bestätigen, nutze ich regelmäßig, vor allem wenn ich mal hier wieder so einen Scan-Anfall habe, weil ich wieder irgendwo Papier gefunden habe, was unbedingt digitalisiert gehört. Da ist es dann mal ganz gut, dann irgendwie nachträglich, wenn die Scans dann doch nicht so erfolgreich abgelaufen sind, weil ja der Schacht, der, ne, wo die Papiere reinkommen, vielleicht doch nicht so gut funktioniert, einzelne Papiereinzug. Genau, deswegen PDF Arranger, große Empfehlung. Ebenfalls eine große Empfehlung, ein Mastodon-Client, der mit GTK gebaut worden ist, nämlich Tuba. Früher Tootle, jetzt Tuba, ist inzwischen die offizielle Fork auch, 0.8.0 in der Version, und das hat jetzt in der letzten Version nochmal richtig, also ich weiß nicht, ob die da einfach einige Features auf der Halde hatten und dann gesagt haben, jetzt bei 0.8 hauen wir sie alle raus, aber es ist wirklich eine Menge Zeug dabei. Also erstmal, es gibt ein Admin-Dashboard. Das heißt, wenn ihr selber Admin seid und euch dann da einloggt, kriegt ihr noch mehr Features angezeigt, weil ihr dann Sachen besser moderieren könnt. Es gibt einen erweiterten Suchdialog. Es gibt für Screenreader gibt es weitere Verbesserungen. Es gibt eine, ja, sehr gut fun jetzt besser, deutlich besser funktionierende Netzwerk-Recovery, ne, hat man ja gerade schon als Thema wie heißt es, bei dem Idlen. Wir haben, genau, es gibt die Möglichkeit, Posts zu übersetzen. Es gibt in der App entsprechende Proxy-Settings, die man setzen kann. Es gibt Profilnotizen, die man setzen kann. Ne, das ist ja auch ein offizielles Feature von vielen Clients. Und Notification Requests und Filtering ist jetzt möglich, dass ihr bestimmte Notifications eben nicht bekommt. Das habe ich bei mir auch eingestellt. Also zum Beispiel will ich jetzt als Moderator irgendwie einer Instanz, will ich jetzt nicht jedes Mal mitbekommen, wenn sich jemand registriert. Das interessiert mich auf meinem Privataccount dort nicht. Und kann ich dann entsprechend wegfiltern. Und ja, Mini-Profile gibt es, ja, also diese Hover-Elemente, die waren also entweder, wie gesagt, die müssten schon fertig gewesen sein, kurz bevor sie dann bei Mastodon jetzt aufgetaucht sind. Weil da ist es ja jetzt möglich, mit so einem Cursor über ein Profil Avatar zu, also über einen Avatar zu gehen von einem Post, ja, von demjenigen, der es gepostet hat, und zeigt dann nochmal ein paar mehr Features oder ein paar mehr Informationen über die Person, die gepostet hat, an. Ja, Clapper Support ist mit dabei, bessere Videoperformance. Ja, die Profilfelder sind nochmal verbessert worden. Ja, In-Reply Indicator ist okay. Ja, und ansonsten, genau, Web A und WP wird mit supported. Deswegen, also schaut da gerne mal rein, lohnt sich auf jeden Fall. Das Feature, was ich noch brauche, weil ich glaube ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder erwähnt, ist Scheduling. Ich will Post-Schedulen, das kann man nämlich. Das ist möglich, das ist zwar nicht über das offizielle Webinterface von Mastodon möglich, aber Zengi und tatsächlich auch Fedilab und Tusky und so weiter haben die Möglichkeit, dass Posts erst, weiß ich nicht, in einer halben Stunde oder später veröffentlicht werden. Und sowas hätte ich gerne auch als Desktop-Applikation. Zengi wäre so etwas, ist aber halt nicht GTK-based, ist nicht so effizient und ist auch nicht so einfach zu benutzen, also oder nicht so schön zu benutzen. Da wäre das direkt in Tuba perfekt. Ja, dann könnten wir nämlich hier unsere Sendung beispielsweise direkt ankündigen und das aber schon viele Tage vorher und nicht immer am selben Tag. Kommen wir noch zu Suse. Und zwar haben die einen neuen Installer beziehungsweise eine neue Version ihres vorhandenen Installers rausgebracht. Und ich habe, glaube ich, bei meinem letzten macOS-Erfahrung auch so ein bisschen beschrieben, dass der Installer von OpenSUSE zumindest in dem Fall von macOS wirklich nicht toll ist. An vielen Stellen verwirrend. Naja. Und sie haben jetzt in der Version 9 aber unglaublich viele Sachen ergänzt und haben auch bei der letzten SUSE-Con, die ihr euch auf mediaccc.de angucken könnt, echt super viele Features ergänzt. Also, Agama 9, also Agama, so heißt der Installer. Agama hat eine Kompatibilitätslayer zu AutoYAST. YAST kennt ihr vielleicht, das ist quasi so deren Verwaltungstool, was SUSE auch immer ja nach außen stellt, so von wegen, das ist unser Produkt neben der Distro und der Sicherheit der Distro an sich. Mit AutoYAST ist es möglich, automatisierte Deployments umzusetzen. Das heißt, ihr könnt also bestimmte AutoYAST-Profile importieren und verwenden. Das ist natürlich, wenn ihr auch bei Workstations, aber auch bei Servern eine automatische Installation von mehreren Instanzen oder immer dieselbe Installation haben wollt, ist das damit natürlich super zu machen. Ne? Und auf jeden Fall meine Empfehlung wert, das mal auszuprobieren. Ansonsten grundsätzlich das Interface ist einfach deutlich besser. Es gibt auch noch ein Kommandozeilen-Interface, wenn ihr jetzt kein grafisches Interface haben wollt. Und ihr könnt sogar, wenn ihr irgendwelche Konfigurationsdateien importiert und editieren wollt, könnt ihr sogar sagen, mit welchem Editor ihr das machen wollt, ob das jetzt Nano ist oder irgendwas anderes. Da habt ihr dann die Wahl. Deswegen schaut euch das mal an, schaut euch auch mal die Videos dazu an. Da ist einfach wirklich eine Menge möglich. Und dann habe ich noch Friction mitgebracht in der Version 0.9.6. Das ist für Motion Graphics, also für Animationen, und zwar Animationen auf Basis von SVG. Ziemlich geiler Scheiß. Es geht gar nicht so sehr darum, das, was jetzt in dieser neuen Version da ist, sondern dass ihr euch das einfach mal anguckt. Friction, es gibt auch einen Mastodon-Account davon. Wir werden es auf jeden Fall verlinken. Friction.graphics ist die offizielle Webseite, Friction.graphics. Und dann könnt ihr da einfach mal einen Blick drauf werfen. Das sieht ziemlich, ziemlich gut aus. Und ich bin mal, wenn ihr so für Videos oder so sehr hochauflösende Animationen haben wollt, also irgendwelche Grafiken hin und her bewegen wollt oder so, ist das vielleicht ganz gut. Ne? Es muss nicht gleich After Effects sein. Wohlgemerkt, Friction ist auch noch in der Nuller-Version verfügbar. Das heißt, das ist auch, da muss man erstmal noch ein bisschen warten, bis das voll fertig ist. Aber es sieht auf jeden Fall schon ziemlich gut aus.
Das erinnert mich, ich muss da so ein bisschen an die alten Adobe Flash Creator oder wie die Software hieß damals denken. Die hatte so ein ähnliches Layout, wo man unten so eine Timeline hatte mit Keyframes, die man setzen konnte und seine Shape-Übersicht, die man animieren konnte. Flash ist etwas, was wohlverdient begraben, tot und weg ist. Aber dieses Konzept, wie man so eine Animation erstellt, ist schon sehr, hat mich sehr stark daran erinnert. Und ich weiß, dass ich früher Spaß daran hatte, damit zu arbeiten. Und das ist tatsächlich sieht sehr cool aus, das Tool Friction.
Genau, und lässt sich auch super ergänzen mit dem anderen Tool, was ich mal mitgebracht habe, nämlich OpenShot 3.2. Das ist ein Video-Editor, den ihr sicherlich kennt, neben Kdenlive. einer der größeren Open Source Video Editoren. Und da gibt es jetzt solche super schönen Features wie, dass die Zwischenräume zwischen Clips, die ihr zum Beispiel aneinander geschoben habt, dass ihr die einfach automatisch entfernen könnt. Außerdem gibt es ein paar neue Themes, die ganz gut nutzbar sind. Und es gibt ja auch nochmal Support für, beziehungsweise für Blender 4.1 und für FFmpeg 7.0 für das Multimedia Framework. Genau, also da einfach mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder Bugfixes und so. Genau, aber wenn ihr mal was mit OpenShot gemacht habt oder irgendwie eure Erfahrungen dazu teilen wollt, gerne, gerne, einfach mal bei uns. Kommentar at the Radio CC, eine Mail oder per Mastodon, da guckt man natürlich auch rein, an the Radio CC at social.technics, also ohne Vokale technics.de. Und ansonsten einfach auf theradio.cc gehen und da findet ihr auch nochmal alles verlinkt.
Ich habe noch einen kurzen Nachtrag, wo wir vorhin GitHub hatten. Noch habe ich gesehen, dass auch Git eine neue Version hatte. Die ist nicht sehr spannend, neben den kleinen Bugfixes und ein paar Dokumentationsupdates. Allerdings hat die Dokumentation jetzt bestätigt, dass mit der kommenden Version Git 3.0 die SHA-256 Hashes von Commits als Default werden. Das sind die längeren identifizierenden Commits. Und wenn das mal irgendwie bei euch ein Thema war, bei eurer Software oder irgendwie darauf gestolpert seid, ab Git 3.0 wird das der Default sein. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere nächste Kategorie.
Newsflash.
Und da fange ich direkt an. Als Framework-Nutzer freut es mich zu hören, dass Framework einige ihrer Versprechen auch wirklich einhält und mittlerweile die CAD-Dateien von dem Framework 16 veröffentlicht hat. Das sind dann diese Dateien, womit man dann selber dafür eigene Shells, Folien basteln kann, eigene Hardware-Erweiterungen. Und das ist eine Offenheit, die tatsächlich sehr zu begrüßen ist. Und die CAD-Files kann man jetzt für das Framework 16 runterladen.
Genau, was ich euch noch mitgebracht habe, ist, dass Canonical angekündigt hat, den ersten offiziellen Support für einen RISC-V-Laptop, also RISC-V ist ja eine Prozessorarchitektur, dass sie das angekündigt haben. Dieser Laptop, der ist 14 Zoll groß, heißt DC Roma und ist gebaut von der Firma Deep Computing aus Hongkong, die sich selber als RISC-V-Pioniers bezeichnen. Naja, gut. Es gibt Sci-5 zum Beispiel, die sind die richtigen Pioniere in Anführungszeichen. Man muss aber auch sagen, man darf jetzt nicht zu viel bei diesem Laptop erwarten. Ne? Also das Ding hat natürlich 64-Bit, es hat 8 Cores mit RISC-V, die 2,0, also 2 Gigahertz haben. Wie gesagt, 14 Zoll, Full HD, 60 Hertz Auflösung, 8 bis zu 16 Gigabyte mit DDR4 RAM. Genau, ansonsten könnt ihr eMMC oder ein Terabyte SSD einbauen lassen. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 2 USB 3 Ports, 2 USB-C Ports, 3,5 mm Audio, MicroSD Slot, 8-Pin Port, Battery, also und die Batterie hält 8 Stunden lang. Also 8-Pin Port habt ihr jetzt gerade in dieser Liste auch mitbekommen. Genau, das ist nämlich eher im Fokus auch so. Ja, Single-Board-Industrieeinsatz, ja. Also eher was ihr jetzt nicht unbedingt mit nach Hause nehmt, sondern eher was halt in der Firma rumlungert, also nicht in irgendwelchen Bereichen der Automatisierung, weil es tatsächlich, wie gesagt, diese 8-Pin-Ports hat. Und ansonsten, ja, erstmal so in Ordnung ist. Es hat von der Performance jetzt, ne, also da ist jetzt nicht viel mit Zocken drauf. Es hat so ungefähr die Single-Core-Performance von einem ARM Cortex A55. Ja, also ungefähr das 1,3-fache so. Das ist jetzt schon mal in Ordnung, aber gut. Bei einem Preis, der auch noch nicht so ganz feststeht, aber jetzt im Moment geschätzt wird von so ja, ungefähr 1000 Dollar, beziehungsweise teilweise werden ältere Versionen von einem ähnlichen Laptop, wo aber dieser offizielle Ubuntu-Support nicht dabei ist, weil da waren es irgendwie 800 Dollar oder so. Also muss man ein bisschen schauen. Ja, kann man sich mal angucken, aber ist natürlich schön, dass RISC-V in Zukunft da eine größere Rolle spielen könnte, ja, zum Beispiel in Konkurrenz zu ARM natürlich, aber auch in Konkurrenz zu irgendwie solchen Sachen wie die M-Prozessoren von Apple oder so, obwohl die da bei weitem, weitem noch nicht mithalten.
Und nicht nur Ubuntu veröffentlicht eine Version für RISC-V-Laptops, sondern es gibt jetzt auch noch eine Ankündigung, die einige Leute hat aufhorchen lassen, dass Framework Ihr könnt ja bei Framework euer Notebook quasi zusammenstellen und es gibt für ein und dasselbe Gehäuse quasi mehrere Mainboards, also ein Intel-basiertes Board, ein AMD-basiertes Board und ihr könnt die Hardware teilweise tauschen und dank dieser Modularität entwickeln sie tatsächlich gerade ein RISC-V-basiertes Mainboard. Das heißt, ihr könntet ein RISC-V-basiertes Mainboard in euer Framework stecken, da mit demselben hochauflösenden Bildschirm, mit derselben Tastatur, dem Touchpad, also die Qualität eines richtigen Notebooks drumherum. Allerdings, und das ist jetzt auch das, was Dennis hat gerade durchklingen lassen für bei dem Ubuntu-basierten Notebook, man muss seine Erwartungen ein bisschen dämpfen. Es ist vor allem für Entwickler gedacht. Also in dem Framework Mainboard ist angekündigt, ist ein Star5 JH7110. Bei dem Ubuntu Notebook ist das ein Space MIT K1. Jetzt fragt mich nicht, wie die sich vergleichen von der Performance. Ich habe aber von Erfahrung von dem Star5, der im Framework sitzen soll, gelesen, dass man so seine Erwartungen eher Richtung Raspberry Pi schieben sollte und es kein Notebook sein wird, mit dem ihr dann irgendwie großartig Leistung habt oder so, sondern es ist vor allem dazu gedacht, auch Entwicklern die Möglichkeit zu geben, eine Plattform zu haben, wo sie ihre Software direkt testen können und quasi das dann als Framework-Notebook verwenden können. Es ist für Leute, die jetzt quasi nicht auf RISC-V entwickeln, wahrscheinlich nicht so interessant. Dann machen wir mit einem anderen Thema weiter. Und zwar gab es von AMD eine ganz witzige Veröffentlichung. Und zwar ein MLIR to SPIR V-Compiler. Was ist das? Ja, genau. Und zwar ist das eine Intermediate-Sprache, die bei euch, wenn ein Compiler im Hintergrund der LLVM-Stack zum Beispiel, hat auch so eine Intermediate-Sprache, wo die Programme hin kompiliert werden, worauf dann diverse Optimierungen passieren können. Und SPIR-V oder SPIR-V ist das, was quasi für den Grafikstack sinnvoll ist. Also das, was womit GPUs beschleunigt arbeiten können, was gerade in den Vulkan-Stack quasi prominent ist. Und MLIR ist speziell für Machine Learning zugeschnittener Instruction Set, der da sehr beliebt ist. Und das sind zwei Welten, die sind jetzt nicht so nah beieinander. Also GPU-Compute auf jeden Fall. Aber quasi einen generischen Compiler zu haben, der das dann übersetzt in dieses SPIR-V, was die meisten Linux-Treiber wunderbar können, ist schon ganz witzig. Das eröffnet quasi, dass viele Sachen, die da entstehen in Software, auch portabel sind auf andere Sachen, wobei das erstmal nur ein Proof of Concept ist und das, was AMD veröffentlicht hat, noch nicht wirklich jetzt für allzu viel gebrauchen ist, aber es ist eine interessante Richtung, weil die ganze Geschichte geht halt darum, dass man das Ökosystem offen haben will, dass man plattformunabhängig haben will, dass man mehr Möglichkeiten haben will, welche Frameworks man nutzt und wie man sie nutzt. Und das ist vor allem wichtig, wie ihr das in den letzten Sendungen von mir häufiger rausgehört habt. Weil da gibt es eine Firma, die hat den Stack von der Hardware, von den Treibern bis hin zu dem Framework für GPU-Compute und Machine Learning in einer Hand, nämlich Nvidia mit ihrem CUDA-Stack. Und das hatte ich auch die letzten Sendungen immer wieder gesagt, CUDA ist nicht schlecht, CUDA ist sehr gut optimiert, es gibt sehr viele Funktionen und man kann das tatsächlich, wenn man im Wissenschaftsbereich und große Datenmengen verarbeiten will auf GPU-Clustern, ist CUDA eine gute Lösung. Es ist aber absolut 100% proprietär, es läuft auf keiner anderen Hardware. Nvidia zeigt sich von der schönsten Seite, wenn sie Projekte, die da Transpiler bauen, für quasi verklagt und rechtlich gegen vorgeht, ihre Lizenzen so konfus gestalten. Und da ist es jetzt auch schön zu sehen, dass selbst in Frankreich die Kartellbehörde da aufmerksam geworden ist und quasi Bedenken hinsichtlich, also ein Zitat von denen, Bedenken wurden auch hinsichtlich der Abhängigkeit des Sektors von Nvidia CUDA-Chip-Programmiersoftware geäußert. Die jüngsten Ankündigungen von Nvidias Investitionen in KI-fokussierten Cloud-Dienstleistern wie CoreWeave geben ebenfalls Anlass zur Sorge. Also man muss sich vorstellen, dass man kann natürlich auch sagen, ja, warum nutzt die Software, wenn die Software doch CUDA nutzt? Es gibt ja Alternativen, ROCm, HIP und so, von denen ich hier immer erzähle. Was hat da Nvidia mit zu tun? Wenn die einfach gute Software machen, dann lass sie doch gute Software machen. Der Punkt ist, dass Nvidia durch ihre Lizenzierung teilweise Software dazu, also sagt, dass gewisse Kompatibilität, Treiber, Support und andere Dinge auch nur funktionieren, wenn man da Partner ist, wenn man da nur CUDA unterstützt. Es werden Programme ausgerichtet auf Studenten gemacht in der Entwicklung, dass sie möglichst früh damit in Kontakt kommen. Und das ist halt das, diese Monopol, Effekt, der da entsteht, ist höchst problematisch. Und gerade wenn man sieht, wie Nvidia jetzt auch den Markt von AI und AI-Beschleunigern dominiert, ist das alles andere als gut für das Ökosystem. Und da ist es dann halt schön zu sehen, dass nicht nur AMD mit jetzt ROCm immer stärker wird und es alternative Software gibt, sondern auch in den rechtlichen Behörden da was passiert. Wie viel Erfolg jetzt Frankreichs Kartellbehörde da hat, das bleibt noch abzusehen. Aber es ist ja schön zu sehen, die EU hat ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht jeden Scheiß mit sich machen lässt. Und es ist sehr zu begrüßen, dass da mal jemand entweder ein kleines bisschen zurechtweist. Dann zu einem anderen Thema, und zwar hatte ich ein Video entdeckt, was ich mit euch teilen wollte, also in den Shownotes verlinkt, ist ein Video von dem YouTuber Theo, T3. Und zwar gab es einen Tweet, in dem gesagt wurde: So, Google Chrome gives all Sternchen.google.com Sites full access to your system tab, CPU usage, GPU usage and memory usage. It also gives us access to detailed processor information and provides a logging back channel. Sprich, jemand hat gesagt, alle Chrome-basierten Browser geben allen Google-basierten Domains speziellen Zugriff auf die Auslastung von eurer CPU, GPU und Prozessorinformationen. Und das hat sich Theo mal angeguckt, weil das klingt im ersten Moment erstmal nach einem wirklichen Datenschutz- und Sicherheitsproblem. Also warum hat Google irgendwelche Spezialrechte für Sternchen.google.com und kann auch noch irgendwelche CPU-Informationen und andere identifizierende Informationen auslesen? Das klingt im ersten Moment extrem krass, und ich hatte auch schon meine Mistgabel rausgeholt und meine brennende Fackel. Theo, der YouTuber, hat das aber alles auch mal ein ganz bisschen auseinandergenommen und sich genauer angeguckt, wie das zustande kam, also mit Hilfe von der Community und anderen Leuten, die mitgemacht haben. Und zwar geht es um eine vorinstallierte Extension bei Chrome-basierten Browsern, die für Google Hangouts gedacht ist. Und Theo theoretisiert auch so ein bisschen in seinem Video darüber, dass Google Hangouts über die Jahre ja auch die Bezeichnung von Google Hangouts diverse Male sich geändert hat und die das deswegen wahrscheinlich Sternchen.google.com genau ins Manifest geschrieben haben bei der Extension, dass sie das darf. Und die API, die da unterstützt wird, quasi die CPU-Auslastung, GPU-Auslastung und nur den Prozessortyp ausliest. Also es ist alles nicht ganz so schlimm, wie man denkt. Es ist aber eine fest vorinstallierte in der Google Chrome Codebasis installierte Extension, von der man normalerweise nichts weiß. Die wird auch nicht angezeigt, die kann man nicht deinstallieren. Also das ist schon shady und wirklich kacke, dass Google das macht. Es ist aber nicht so, dass die jetzt einen Backdoor-Zugriff haben auf euer System und da jetzt zu viel Informationen rausgehen. Das Video habe ich euch, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt. Dann eine interessante Geschichte, die hatte uns der Pascal lieberweise im Chat verlinkt, die wollte ich mal mit aufnehmen. Und zwar ist das ein Commit von dem SQLite-Projekt. Das SQLite ist so eine Embedded-Datenbank und ist eine ziemlich coole Embedded-Datenbank, aber darum geht's gar nicht, sondern sie haben in diesem Commit von den temporären Dateien, die SQLite erstellt, das Präfix geändert. Und zwar hatte SQLite Dateien mit einem Präfix von dem Begriff SQLite erstellt. Und jetzt hatte McAfee, der Virenhersteller, SQLite verwendet und selber eigene temporären SQLite-Datenbanken angelegt mit dem SQLite-Prefix unter c/temp. Also noch nicht mal im korrekten Temp-Verzeichnis. Und wer McAfee nutzt, der sollte das eh nicht nutzen, sollte eh nicht tun. Aber unter Windows haben die Leute halt entdeckt, dass irgendwie auf ihrer Festplatte da irgendwelche Dateien auftauchen mit dem SQLite-Prefix. Und tatsächlich, und vielleicht kann ich das einmal kurz aus diesem Commit vorlesen, weil ich das erschreckend finde, was da passiert ist. McAfee started using SQLite in the antivirus product, started putting files with the SQLite name in the c/temp directory. Then annoyed many Windows users. These users would then do a Google search for SQLite, find the telephone numbers of the developers and call them, wake them up in the middle of the night and complain. For this reason, the default name prefix is changed from SQLite to SQLite rückwärts ausgedrückt. Also es haben Leute die Entwickler rausgesucht, irgendwie nachts angerufen und sich darüber beschwert, dass sie irgendwie ihr System zumüllen. Und das hatte mich auch erinnert an eine Geschichte von Curl. Der Curl-Entwickler hatte da auch schon einmal einen Blogartikel darüber geschrieben, dass Curl ist ein Kommandozeilen-Utility oder eine Library, mit der man sehr einfach HTTP-Requests machen kann. Und da in der Logausgabe taucht auch Curl auf, auch die Webseite. Und Curl wird verwendet auf teilweise Embedded-Systemen, auf K-Infotainment-Systemen oder so. Und wenn man da irgendwo Probleme hat und Logs hat, dann taucht in diesen Logs manchmal Curl auf. Und dann kriegt er wütende Anrufe bis hin zu Rechtsdrohungen, bis hin zu verbalen, totalen Entgleisungen, weil er Dinge kaputt doch angeblich macht und Sachen und Probleme macht, weil die Leute nicht verstehen, dass Curl nichts an dieser Stelle damit zu tun hat. Und diese Entwicklung ist etwas, wo ich tatsächlich mir an den Kopf packe und nicht wirklich weiß, wie ich das einschätzen soll. Das erinnert mich so ein bisschen an die damals, wo Google Street Map angefangen hat, Fotos von Häusern zu machen. Das ist Google Street View. Fanden wir alle nicht geil oder viele fanden es nicht geil, was total nachvollziehbar ist. Und manche haben dann ihr Haus verpixeln lassen und dann sind Leute aus dem Internet quasi rausgegangen zu den verpixelten Häusern, haben davon Fotos gemacht, sie online gestellt und die Häuser mit Eiern beworfen. Und ich denke mir, was geht in einem Kopf vor, wenn jemand irgendwie ein Problem mit irgendwas hat und sein Frust dann wirklich physikalisch in die Tat umsetzt, so richtig mit Aufwand und Zeitinvestition, um dann auch noch Leute, die wirklich nichts dafür können, blöd anzumachen und irgendwie anzugehen oder verbal noch sogar zu bedrohen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Dennis, ob du da auch einen Gedanke zu hast. Ich bin da ein bisschen sprachlos, wenn ich sowas lese.
Ja, also wie soll ich sagen, das ist alles eingepreist in so leider erschreckende, aber leider auch nicht so super überraschende Verhaltensweisen, menschliche Verhaltensweisen. Ja, also was soll man dazu sagen, ne? Also am besten nirgendwo den Namen der eigenen Applikation in die Logs schreiben. Das ist natürlich absurd, ne? Aber das ist natürlich schon ziemlich.
Aber ich weiß nicht, auf was für einem mentalen Level sich so ein Mensch befindet, der in der Lage ist, in irgendwelchen Logs oder Teilsystems rumzugraben, da Dinge sieht, aber nicht versteht, dass das vielleicht da gar nichts mit zu tun hat, dann aber den Effort betreibt, quasi online diese Entwickler zu suchen und die dann zu bedrohen und anzuschreiben, anzurufen. Also das ist. Ah.
Ja, also der normale Stack Overflow-Nutzer, ne, der sucht da mal kurz nach Curl und dann gibt's da die Webseite, die am meisten hochgerankt ist per SEO und das ist dann die Curl-Webseite und dann gibt's da eine Kontaktadresse und dann meldet man sich da und beschwert sich da mal. Also das ist, ja, das ist derselbe Grund, warum quasi MitarbeiterInnen von einer Firma angeschrieben werden und nicht der CEO, weil ist gerade greifbarer, ist gerade nachvollziehbarer, bringt aber nur nichts. So, da ist es noch absurder, ja, weil die MitarbeiterInnen ja wenigstens für die Firma irgendwie stehen, auch wenn das natürlich überhaupt gar keine Handlung diesbezüglich rechtfertigt. Aber da ist es ja noch absurder, weil wenn man nicht weiß, wo überall sein Open Source Projekt irgendwie verwendet wird, und dann kriegt man von irgendwelchen Leuten, wo man auch den Zusammenhang gar nicht rekonstruieren kann, bis man dann irgendwie durch Nachfragen drauf gekommen ist. Ja, also spannendes Thema auf jeden Fall.
Machen wir mal weiter mit etwas Erfreulicherem. Und zwar hatte der Dennis ja auch schon in Neues aus dem Repo etwas auch über das neue GNOME-Release und kommende Features erzählt. Und ich hatte für diese Linux-Launch auch KDE 6.2 mitgenommen, 6.1 mitgenommen, schon 6.1, was vor kurzem veröffentlicht wurde, vor 2 Wochen. Das ist aber nicht bei Neues aus dem Repo, weil ich so ein kleines bisschen ausholen wollte. Ich bin ja seit sehr vielen Jahren KDE-Nutzer und da geht es auch gar nicht darum, irgendwie KDE da versus GNOME. Ich bin tatsächlich eher davon begeistert, dass diese Usability-Gedanken, die sowohl bei GNOME, bei KDE und bei anderen Desktop-Environments passieren, dass die weitergetrieben werden, dass diese Gedanken sich gemacht werden. Und dabei KDE hatte man in der Vergangenheit speziell das KDE 3 auf KDE 4 Update war sehr schmerzhaft und das KDE 4 auf 5 Update war auch so, diese Major-Updates waren immer so ein bisschen so ein Problem. Das war jetzt bei KDE 6 tatsächlich relativ anders. Also es ist so, dass das KDE 6.0 Release tatsächlich relativ gut funktioniert hat und man keine großen Probleme hatte. Der Wayland-Support, der ein oder andere, der uns schon länger hört, weiß, dass ich das schon irgendwie seit 3 Jahren gesagt habe. Jetzt eine neue KDE 5-Patch-Version mit tollem neuen Wayland-Support war in der 5er-Variante Major-Version immer noch irgendwo zwischendurch ein bisschen kacke. Ich bin immer wieder zurückgewechselt, weil da so größere Blocker drin waren. Das ist jetzt seit KDE 5.2.7, das ist die letzte 5er-Version, deutlich besser und auch mit KDE 6, also das ist deutlich besser. Ich nutze jetzt Wayland täglich und habe so gut wie keine großen Probleme. So gut wie keine großen Probleme. Ich habe keine Probleme. KDE 6 und 6.0 und 6.1 hat sich dabei auch an vielen weiteren Bereichen weiterentwickelt. Und es ist einfach schön zu sehen, dass KDE quasi ein einheitliches Designkonzept hat. Also es besteht ja nicht nur aus dem Desktop-Manager, sondern es gibt ein ganzes Ökosystem an Anwendungen, die da rundherum passieren, zu Videoschnitt, Screenshots machen, Textbearbeitung, Code-Editor, alles Mögliche hat, spricht eine sehr gleiche Designsprache. Also man ist da in einem, findet sich da sehr schnell zurück und weiß, wie man im Dateimanager, wenn man da weiß, wie man eine Konsole irgendwie unten als Widget öffnet, funktioniert das auch im Texteditor quasi mit denselben Hotkeys und denselben Funktionen. Und es gibt andere praktische Features, dass wenn man die Fenster von einer Anwendung zum Beispiel immer speziell positioniert haben will, dass ich meinen Telegram Messenger immer auf dem linken Bildschirm links unten in der Ecke haben will, dann gibt es das Feature Window Rules. Und das ist so eins dieser Features, die sind versteckt, weil man quasi als normaler Anwender gar nicht so konfrontiert wird mit dieser großen Fähigkeit, so viele Sachen zu konfigurieren. Allerdings in der Lage ist, wenn man möchte, dann in dieses Submenü zu gehen und dann auf Window Rules zu klicken und dann entdeckt man, dass man dann quasi deklarativ beschreiben kann, hey, dieses Fenster soll immer on First Launch links unten starten. Und dann startet es immer so, man kann es immer noch trotzdem verschieben, was halt für Power-User auch sehr viele Möglichkeiten bietet, ohne dass das dann gleichzeitig überfrachtet ist und komplizierter wirkt. Man kann alle Anwendungen Fullscreen forcieren oder immer, dass sie auf oben gezeichnet werden. Und jetzt ein neues Feature bei KDE 6.1 ist auch das, was man von Mac zum Beispiel kennt, dass wenn man den Cursor ein bisschen schüttelt, dass der quasi groß wird und man ihn besser findet, wenn man so ein High-DPI-Display hat oder so. Kein unnützliches Feature. Und das Schöne dabei ist auch, dass die Performance von KDE, obwohl es so ein fully blown großes Desktop-Environment ist, nicht so viel schlechter ist als viele dieser schlanken Desktop-Environments. Also jetzt nicht zu vergleichen mit Icebeam, was ich vorher erwähnt habe, aber wenn man das irgendwie zum Beispiel Mate als Vergleich nimmt oder so, da ist KDE nicht viel ressourcenhungriger, also wahrscheinlich auch überhaupt nicht ressourcenhungriger. Der Stack ist wirklich sehr optimiert, das spielt alles sehr gut zusammen und ein neues Feature, was jetzt auch mit KDE 6.1 dazu kam, ist das Triple Buffering. Das ist quasi, wenn KDE, der K-Window Manager, merkt, dass er nicht rechtzeitig Bilder zeichnen kann, dann puffert er die nochmal zusätzlich und kann damit die gefühlte Wahrnehmung, wie schnell dieser Desktop reagiert und wie flüssig er sich anfühlt, enorm verbessern. Und ganz speziell zum Beispiel bei alten Intel-GPUs. Da gibt es jetzt einen Phoronix-Artikel, den habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Wo es dann teilweise durch auch, dass die nicht rechtzeitig gesynkt oder gerendert werden konnten, waren es irgendwie 30, 35 FPS oder so. Jetzt wird er mit 60 Hertz Display auch 60 Bilder pro Sekunde generieren. Es fühlt sich an wie komplett neue Notebooks, die so viel flüssiger und besser zu bedienen sind. Also gerade da merkt man das ganz stark. Und das Feature läuft dynamisch. Also wenn die GPU es schafft, die Frames schnell genug zu liefern, wird das auch kein Triple Buffering aktiviert. Man hat also immer noch trotzdem die geringe Latenz, wenn man modernere Hardware hat. Und es ist einfach zu sehen, dass dieses Rundum-Paket von KDE wirklich einen Desktop bietet, der für Anfänger, also was heißt Anfänger, für Leute, die jetzt nicht so viel Power-User sind und alles einstellen wollen, genauso geeignet ist wie für Leute, die jetzt wirklich ganz tief viele Einstellungen anpassen wollen. Auch was bei Wayland Support angeht, fand ich ganz toll. Die Remote Desktop-Frage ist ja immer wieder so eine Sache. Wir hatten Rust Desk, es gab irgendwie FrontCV-Viewer und so. Und es gibt eine Implementation von KWin für RDP in KDE. Und zwar RDP ist dieses Remote Desktop Protokoll, was auch Microsoft Windows tatsächlich verwendet. Und das ist jetzt in KWin eingebaut. Das heißt, also das hat Gnome auch schon länger. Es ist jetzt, wie gesagt, kein Vergleich, sondern es ist einfach nur diese Möglichkeit zu haben, auf der Systemebene vernünftig auch mit Wayland eine Remote Session aufzumachen, egal wo man ist, mit dem Tayscale-Netzwerk auch vom Handy aus und sonst was. Kann man dann seine KDE-Oberfläche starten und nutzen. Wobei bei diesem RDP-Support man noch ein bisschen Sternchen dahinter machen muss. Das ist eine sehr frühe Implementation, die gerade nur x264 als Codec unterstützt und sehr viele Clients das noch nicht unterstützen. Also zum Beispiel dieses FreeRDP, das Open Source, unterstützt das gut. Aber wenn ihr zum Beispiel Remina unter GNOME verwendet, das unterstützt das zum Beispiel noch nicht. Das wird sich aber hoffentlich auch noch die nächsten Releases weiter ändern. Und ja, aber das ist halt das, solche Sachen wie zum Triple Buffering, das hat Ubuntu in GNOME, glaube ich, reingepatcht. Die GNOME-Leute hatten das aber noch nicht übernehmen wollen, weil aus irgendwelchen Gründen. Und KDE hat quasi nebenbei mal eben so designt, umgesetzt und released und so.
Ja, Moment.
Ja.
Also, ja, ist richtig. Ubuntu hat da erstmal irgendwie was reingepatcht. Dann gab es dann Also es gab einfach bestimmte Bedingungen da dran. Ich habe nämlich gerade nochmal nachgeguckt, weil Triple Buffering hatte nicht bei mir auch nochmal Sachen getriggert. So, ah ja, klar, sicher, das gab's bei Norm auch. Mhm. War auch auf Horonix vor kurzem. Und zwar ist es da so, dass dass da einige Sachen geändert werden mussten an Matter. Also das heißt, die Abhängigkeiten waren einfach krasser, die da gemacht werden mussten. Das, was Ubuntu quasi oder Canonical gemacht hat, war so ein bisschen, naja, ne, Hotfix. Ich meine, war in Ordnung, ne, hat ja funktioniert und so weiter. Aber das, was man unter Norm machen wollte, gerade auch in Angesicht der nächsten GTK Sachen und so. Also, ne, hat man das dann versucht mit umzusetzen. Und tatsächlich ist das Ding jetzt schon seit einigen Monaten ready to merge, wie es so heißt. Und es wird da auch noch weiterhin eifrig diskutiert. Es werden jetzt noch so ein paar Bugs ausgeironed. Aber grundsätzlich ist das Ding so feature complete, wie es nur geht. Und jetzt werden noch so ein paar Sachen ergänzt, weil man glaubt es ja nicht, aber da hängt ja einfach viel dran. Also was ich jetzt hier gerade sehe, ist gerade so HDR-Arbeit, die ja, also ne, zum Thema HDR, ne, hier diese besondere Form der Darstellung und so, ne, dass das irgendwie alles wie echt wirkt, glaube ich, war es ja. Also, ne, naja, egal. Und da sind halt jetzt Bugs aufgetaucht, die jetzt erstmal nochmal bearbeitet werden müssen. Aber es kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon bei 47, aber da wird auf jeden Fall eifrig dran weitergearbeitet. Und wurde auch schon seit 22, glaube ich. Nee, seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren steht hier in dem Bug-Report. Also seit 3 Jahren wird daran rumgewerkelt.
Das ist auf jeden Fall cool zu hören. Und wie vorhin gesagt, es geht gar nicht im Vergleich. Ich bin froh, dass überhaupt um Gottes Willen, sagt bitte nicht Year of the Linux Desktop. Nein, da sind wir nicht. Aber es ist es gibt sehr viele Features, die hat genommen auch der HDR-Support, wie du angesprochen hast. Es ist aber zu sehen, das ist das, was ich so erwarte, wenn ich ein Desktop-Environment nutze, ist, dass als Power-Nutzer weiß ich, welche andere App ich aufrufen kann, um meine Maus-Funk-Pairings zu editieren. Da gibt's noch irgendwie dann das andere App, was ich verwenden kann, um meinen Fingerprint-Reader, einen neuen Finger dazu einzulesen. Das weiß ich als Power-User, aber als Normalanwender erwarte ich eigentlich, dass mein Desktop-Environment auch in meinen Profileinstellungen von meinem Nutzerprofil irgendwie so Unlock with Fingerprint unterstützt. Und das ist dann schön zu sehen, wenn Desktop-Environments das quasi integrieren. Bis hin zu solchen hatte ich da jetzt entdeckt, ich habe es selber nicht ausprobiert, dass man das, wenn man einige Keyboards, die unterstützt werden mit RGB-Hintergrundbeleuchtung, dass man die RGB-Hintergrundbeleuchtung zu seinem KDE-Farbtheme anpassen kann. Es sind so subtile Sachen, das Power-Widget, wenn man ein Profil auswählt, ein Energieprofil, welches nicht kompatibel ist gerade mit der Hardware, weil man zum Beispiel TLP verwendet oder so. Dann kriegt man dann Hinweis und das wird angezeigt. Und als Power-Nutzer kann ich irgendwo in den Logs das lesen oder weil ich mich damit zutiefst beschäftigt habe, sehe ich das. Und da finde ich das schön, dass es dann solche kleinen Quality-of-Life-Features gibt. Es gibt zum Beispiel auch die Softwareverwaltung Discover unter KDE, die zugegebenermaßen am Anfang noch ein bisschen holprig war, aber sich immer weiter mausert, immer besserer Support für verschiedene Quellen und Flatpak-Verwaltung. Und zum Beispiel auch, wenn man jetzt es gibt jetzt die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob das vom Flatpak-Standard kommt, dass Pakete als deprecated markiert werden können. Also dass eine Software, die der Entwickler zum Beispiel nicht mehr maintained, angegeben wird, dass sie nicht mehr maintained wird. Und das zeigt Discover jetzt einem an und zeigt einem auch zum Beispiel Empfehlungen für Alternativen an. Dass wenn man jetzt ein Utility installiert hat, dass man in Discover sieht, hey, das Utility wird nicht mehr weiterentwickelt, da gibt's irgendwie praktische Alternativen. Genau. Und Bereiche, wir hatten HDR, hatten wir Digital Wellbeing, Nutzungsverhalten, wie lange man nutzt, Screen Brightness für gesundheitliche Aspekte. Das sind alles Aspekte, an denen gearbeitet wird und das ist tatsächlich ein Rundumpaket, wo ich wirklich sehr positiv nach vorne gucke, dass all das supported wird. Und auch, dass die älteren Intel-GPUs besser unterstützt werden, also gerade wenn er als Notebook hat oder so. Das muss vielleicht, wenn man sagt, ich, IceVM ist mir jetzt doch ein bisschen zu wenig, ich will doch schon ein kleines bisschen moderneren Desktop. Versucht mal KDE, das läuft wahrscheinlich besser, als ihr denkt.
Ja, oder ansonsten Sway, weil also wer IceVM nutzt,
ja,
da würde ich, glaube ich, nicht KDE direkt empfehlen.
Er nimmt dann die Konsole und arbeitet nur im Kernel-Konsolen-Framebuffer.
Genau so. Und da wir inzwischen ja in der Zukunft angekommen sind, also Shirt Wayland benutzen können, auch mit XDG-Portals und so. Naja, gut. Ganz kurz noch, weil wir jetzt hier weiterhin noch im Newsflash sind. Also ganz schnell noch mal der Hinweis auf die Matrix-Conference in Berlin, die dieses Jahr stattfindet. Das zum Thema Matrix. Ansonsten könnt ihr natürlich immer mal wieder auf This Week in Matrix surfen, aber es gibt jetzt nichts super groß krasses was anzukündigen. Es gab ein schönes Video beim letzten Matrix Live, wo es um das in Anführungszeichen Problem der Video Übertragung also es gibt ja Element Call, was ja ein ganz cooles Tool ist, aber und was ja auch auf dem Matrix Protokoll basiert an vielen Stellen. Und da gibt's so ein paar interessante Probleme quasi zu lösen, wo die jetzt gerade dran sind. Und das wurde in dem Interview einfach mal vorgestellt beim letzten Matrix Live, was ihr auf YouTube dann entsprechend nachgucken könnt. Gut, kommen wir aber ins Fediverse.
Kurz einhaken, weil das ist gerade die Geschichte, die Theo erzählt hat mit dieser Extension in Chrome, die jetzt übrigens nicht nur in Google Chrome, sondern auch in Microsoft Internet Explorer und anderen Chrome-basierten Browsern drin ist, nur mal so als Nachtrag, dass Video-Sharing über Web tatsächlich gar nicht so trivial ist, weil man auch, je nachdem, was für eine Hardware der Nutzer hat, und es sind dann irgendwie mehrere Videostreams von mehreren Nutzern, die man parallel anzeigend runterrechnen will, codieren will mit verschiedenen Codecs und Hardware-Support, dass solche Informationen wie sehr ist die GPU ausgelastet, CPU ausgelastet, auch furchtbar Sinn ergeben, dass Google sich diese Informationen irgendwie nutzen möchte, um dann auch Hangouts, dass es damit halt besser funktioniert. Und andere Plattformen, die halt Videochat anbieten, Element und solche Sachen, die diese Informationen zum Beispiel nicht direkt verfügbar haben über die API, es schwieriger haben festzustellen, welchen Videocodec man am besten wählt und sonstige Sachen und dadurch ein echter Wettbewerbsnachteil für die existiert.
Genau, das in dem Fall muss man beschreiben, dass das Problem bei den Status-Events liegt. Das sind Events, die innerhalb eines Matrix-Raums angefertigt werden, die man nicht sieht, wenn man einfach nur Matrix als Chat-Protokoll nutzt, sondern die einfach nur bestimmte Informationen hinterlegen. Und dazu gehört unter anderem, wenn man so einen Videoraum hat mit Element Call, ne, und ne, alle sind in einem Raum, alles cool, dass da angezeigt wird, wer denn gerade überhaupt drin ist. Also diese ganzen Probleme, die viele Leute im Moment mit Element und Matrix und so weiter haben, nämlich dass irgendwelche, weiß ich nicht, der Status von gelesenen Nachrichten und so weiter oder von Threads oder eben halt auch von Element Call nicht so ordentlich funktioniert, liegt einfach natürlich einmal an der dezentralen Struktur, aber auch an der Problematik, dass ja, an der Schwierigkeit, ne, das ist jetzt nicht grundsätzlich ein Problem, aber es ist halt trotzdem schwierig, dieses Problem zu lösen, oder diese Herausforderung zu bewältigen. Bei Element Call ist es tatsächlich auch ein Problem, weil machst du das über einen Timeout, wenn da jemand rausfliegt? Ne? Das ist ja was anderes, wenn ich sage, ich beende jetzt hier den Call, ja, also ich gehe jetzt aus unserem Element Call raus, aus unserer Videokonferenz, ist was anderes, als wenn jemand die Verbindung verliert. Und das musst du ja auch irgendwie überprüfen. Und du willst ja auch nicht zigtausend Statusänderungen in deinen Raum reinschreiben. Also es soll ja auch noch informationstechnisch soweit effizient, also ein gutes Mittelmaß sein. Ja, du willst ja, wie gesagt, nicht alle Informationen dann da reinschreiben und so weiter. Ne? Und genau, da ist vom Rendering, von den ganzen Streams und so weiter. Also ich glaube, bei Zoom ist es so, dass die tatsächlich alles in einen zentralen Stream dann am Ende rausbauen, damit du eben nicht 15 irgendwie Connections parallel auf hast, während du auf einer Webseite surfst von allen Anzeigen, sondern das wird alles vorgerendert. So, ja gut, sollen sie mal machen. Gut, kommen wir zum Fediverse. Erstmal gute Nachrichten. Mastodon entwickelt sich weiter. Es gibt ein kleines, aber wahrscheinlich für die meisten JournalistInnen nicht uninteressantes oder AutorInnen nicht unwichtiges Feature, nämlich gibt es jetzt entsprechende Highlighting-Features. Also man kann also einen Beitrag posten und kann dann sagen, einen Artikel beispielsweise, weiß ich nicht, die New York Times postet von Cory Doctorow einen Beitrag, ja, oder der New Yorker oder wie auch immer. Und man kann jetzt in Open Graph kann man eben einen Tag setzen und dieser Tag würde dann auf das entsprechende Profil von Mastodon verweisen. Und zwar nicht das Profil von der New York Times oder dem New Yorker, sondern von Cory Doctorow selbst. Ja, und das wird dann entsprechend, das muss entsprechend dann berücksichtigt werden bei den Webseiten der Anbieter, ne, also der Plattform, im Sinne von der vom New Yorker und von der New York Times, Beispiel jetzt. Und da gibt's noch ein paar Sachen zu fixen, aber grundsätzlich kann man sich das mal anschauen. Bedeutet also, ihr könnt unabhängig davon, wo ihr denn überall schreibt, ja, und da werden dann Sachen verlinkt, Blogbeiträge oder sonstiges, könnt ihr entsprechend euren Mastodon-Handle einfach hinterlegen. Und das wird dann auch in den Vorschauen von Discord, von iMessage und von Mastodon natürlich selber ordentlich angezeigt. Dafür müsst ihr nur so einen Meta-Tag entsprechend integrieren lassen. Das ist relativ unspektakulär. Da steht einfach ein Fediverse-Creator und dann Content und dort steht dann entsprechend das Handle des jeweiligen Fediverse, ne? Also das Handle des jeweiligen Autoren, der jeweiligen Autorin. Gut, das dazu ist ganz nett. Interessiert mich jetzt persönlich nicht so sehr, aber wer immer auf dieses Feature gewartet hat, bitteschön. Und es gab da auch, also einige Leute sagten so, hey, macht mal andere wichtigere Sachen. Da muss ich sagen, erstmal läuft so Mastodon und das ist erstmal okay so. Aber es gab auch viele Leute, die das sehr, sehr begrüßt haben und sehr froh sind, dass es dieses Feature jetzt gibt. Und man muss ja auch berücksichtigen, warum dieser Fokus dann auf Journalistinnen und AutorInnen? Ganz einfach, weil Twitter ja genau das früher war. Ja, es waren unglaublich viele Leute aus dem Journalismus dort und AutorInnen, die dort dann Debatten geführt haben oder auf ihre Sachen aufmerksam gemacht haben. Wenn diese Rolle Mastodon erfüllen will, muss es einfach ein bisschen mehr in diese Richtung auch gehen. Ne? Und das Verlinken von Inhalten, das muss man ja auch nochmal sagen, ist ja jetzt keine Sache, die in Instagram super einfach machbar ist. Ja? Also man muss die Leute dann, also soweit ich informiert bin, kannst du ja in die Beschreibung gar keine Links setzen, sondern du musst es halt ins Instagram-Profil hinterlegen, damit das irgendwie, weiß ich nicht, weil irgendwie Facebook sagt, nee, das muss alles oder Meta, weil Meta sagt, das muss, dürfen nicht so viele Links in die Beschreibung der Bilder. Ja gut, von mir aus. Also da kann Mastodon hat tatsächlich da noch einen Vorteil. Mal abgesehen von Threads, was es ja auch noch gibt. Gut, das dazu. Nächstes Thema. Wir haben natürlich neben ActivityPub noch andere Protokolle, unter anderem Nostr, wenn euch das versagt. Genau, also ist von der Architektur her auf jeden Fall ganz spannend, weil es die Möglichkeit bietet, sein Profil auch mitzunehmen und dementsprechend nicht diese Abhängigkeit, die es halt bei Mastodon gibt, dass man immer nur auf derselben Instanz ist und dann gibt es zwar Umzugsmöglichkeiten, aber auch nicht so super gut. Das ist bei Nostr schon eher der Fall. Und jetzt gibt es eine neue Software, die nennt sich Ditto, die das Nostr-Protokoll implementiert, den sogenannten Nostr Community Server, also das ist die Selbstbeschreibung. Es gibt auch ein Relay, ein Nostr Relay mit drin, es gibt eine Web-UI und es implementiert interessanterweise Mastodons REST-API, das heißt, ihr könnt es auch ganz normal mit den Mastodon-Apps verwenden. Was mir übrigens auffällt, das ist sehr, sehr gängig, dass Fediverse-Applikationen, egal ob für Nostr, ActivityPub oder sonst irgendwas, die Mastodon REST-API einrichten, weil es dafür genügend Clients für gibt. Es erinnert mich sehr an Google Reader, weil die Google Reader API, auch wenn es Google Reader nicht mehr gibt, aber die Google Reader API oder die Fever API, die wird dauernd überall implementiert bei RSS-Feed-Readern. Ne? Und also hier bei Fresh RSS, was ich hier neu aufgesetzt habe, da ist es auch so, dass es da eine Kompatibilität so gibt. Wie auch immer. Wir gehen nochmal zurück zu Ditto. Also es wird ja erzählt, es gibt Moderationsmöglichkeiten, Spamfilter und so. Quoted Poll, also ne, so Quote Posts, es gibt Emoji Reactions und sogenannte Zaps. Und da wird es jetzt leider schrecklich. Zaps sind nichts anderes als Kryptowährungsblabla. Also im Sinne von, man kann kurz kleine Beträge von Kryptowährungen übertragen. Ich bin ja jetzt kein großer Fan von Kryptowährungen, was jetzt auch nicht, lassen wir das mal außen vor. Aber das ist schon ein bisschen komisch und es wird ziemlich oft da immer wieder auf Mastodon rekurriert, um aber Mastodon dann so ein bisschen überheblich fertig zu machen. Ja, also es ist ein kleines, auf kleiner Flamme. Ne? So, ja, wir haben eine bessere Suchmöglichkeit, wir haben, weiß ich nicht, wir haben überhaupt diese Zaps mit drin, die meines Erachtens auch überhaupt nicht notwendig sind. Aber wie gesagt, Architektur technisch ist Nostr auf jeden Fall ganz spannend und Ditto ist eine Möglichkeit, das entsprechend zu implementieren und umzusetzen. Man kann es sich mal angucken und ihr könnt es ja sogar mit euren vorhandenen Mastodon-Clients verwenden.
Ich hatte mich mit Nostr ein kleines bisschen beschäftigt, auch weil die Jupiter Broadcasting-Leute da auch gerade Fans von sind, hat mich das ein bisschen angestachelt. Und das Schöne an dem Protokoll ist, es ist wirklich sehr, sehr simpel. Also es sind wirklich nur JSON-Nachrichten, die quasi einen Typ, einen Inhalt und eine Signatur haben. Das heißt, der einfachste Typ ist der Message-Typ, wo dann ein Inhalt, eine Message drin ist und die Nachrichten sind signiert mit eurem Key. Also ihr generiert euch quasi ein Private Key und dieser Private Key ist dann eure Identität, mit der ihr euch quasi öffentlich bekannt macht. Ihr könnt mit eurem Public Key, kann jeder nachvollziehen, dass auch wirklich ihr das seid. Und wo diese ganz simplen JSON-Nachricht hingeschickt werden, ist total, also was die Identifizierung von euch angeht, total egal, weil es mit eurem Key quasi unterschrieben ist. Und Die Idee ist, dass man, also es gibt dann auch weitere Message-Typen, die halt encrypted zum Beispiel sind, auch wenn man Kommunikation verschlüsselt machen will. Und die Clients, die quasi die Nachrichten schicken, schicken sie an sogenannte Relays. Und Relays sind nichts anderes als Server, die diese Nachrichten sammeln von Clients oder Nachrichten für Clients sammeln und die dann ausliefern, wenn der Client verfügbar ist. Das heißt sowas wie Offline-Support oder sowas wie Instanzen, wenn ihr das aus dem Mastodon-Universum kennt. Alles nur ein bisschen simpler. Ihr könnt diese Instanzen, diese Relays aber selber konfigurieren, könnt ihr selber hosten und könnt auch genau definieren, wer darauf was pushen darf und wer nicht. Und es gibt keine Föderation zwischen den Relays. Das ist aber eine ganz bewusste Entscheidung. Die Idee ist einfach, dass ihr dann auch selber eine Instanz habt, die für euch quasi den Offline-Support bietet, Nachrichten zwischensammelt oder eure Nachrichten veröffentlichen kann. Aber damit ihr sicher gehen wollt, damit die Nachricht nicht quasi verloren geht, wenn ein Server irgendwie nicht verfügbar ist oder so, ist auch gesagt, dass jeder Client unterstützen soll, zu mehreren Relays gleichzeitig zu pushen. Und es ist auch üblich, dass man dann zu 4, 5, 6, 7 Relays gleichzeitig seine Nachricht pusht, um sicher zu gehen, dass sie auch wirklich bekannt wird und gefunden wird. Und ihr könnt dann auch nur andere Nachrichten von anderen mitkriegen, wenn ihr auf demselben, wenn die Relays untereinander die Nachricht forwarden. Das ist vom Konzept her relativ simpel und doch relativ mächtig und ich bin da doch sehr gespannt, was da drauf alles quasi gebaut werden kann. Dieses Micromessaging und Mastodon-Ersatz ist halt nur ein Aspekt davon. Es gibt halt auch viele andere Anwendungszwecke, die man sich da vorstellen könnte. Und eure Identität ist wirklich nur an den Private Key gebunden.
So, genau, und es gibt, dann kommen wir von Mastodon und von Noster mal fast wieder weg, bis auf eine Sache. Es gibt noch ein kleines Protokoll, ach, ein kleines Protokoll, ein kleines Projekt, was eben genau diese Echtzeitsuche über Instanzen hinweg ermöglichen soll. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also ihr könnt euch das einfach mal selber angucken unter masto.kukai, also Kukei, also Kukai. .eu, masto.kukai.eu und dort, es gibt auch kukai-masto, das ist auf GitHub ein entsprechender, das entsprechende Projekt dazu. Wir verlinken das natürlich alles wie immer in den Shownotes. Und da sind einfach ein paar Instanzen einfach mit aufgelistet und dann könnt ihr da wirklich in Echtzeit einfach mal deren Beiträge durchsuchen. Das ist ganz nett. Das sind natürlich alles nur, Moment. Genau, also es sind einfach die Public Local Timelines, die da zur Verfügung stehen zum Suchen. Und mal kurz schauen hier. Genau, also natürlich werden bestimmte Informationen in einer Datenbank behalten, also ungefähr so eine Stunde, ungefähr für eine kurze Zeit, dass man diese entsprechend durchsuchen kann. Das heißt, wenn es jetzt gerade, weiß nicht, wieder mal Tatort-Posts gibt oder so, weiß nicht, auf Twitter war das zumindest ein Ding, keine Ahnung, ob das auf Mastodon ein Ding ist, ich habe das, glaube ich, weggefiltert, dann kann man sich das da mit einer Suche entsprechend anzeigen lassen. Und man kann ja auch selber so eine Instanz dann hosten, wo man noch weitere Instanzen hinzufügen kann. Beziehungsweise das ist auch einfach JavaScript, da könnte man es wahrscheinlich auch direkt, das JavaScript, was geladen wird, einfach ergänzen, wenn man ein bisschen mit den Developer-Tools in Firefox rumspielen möchte. Noch ein anderes Projekt, das ist Hollo. Hollo, also Hollo, ist ein Single-User-Microblogging-Dienst, der auf ActivityPub basiert. Ja, funktioniert mit ähnlich wie Mastodon und Miski, aber hat kein eigenes Webinterface, was ich ganz spannend finde. Das basiert also ausschließlich auf der REST-API und ist gebaut worden mit Fedify. Fedify ist eine Library, die diesen ganzen ActivityPub-Blödsinn implementiert, damit man das entsprechend weiterverwenden kann. Unter anderem wurde Fedify und wird Fedify jetzt in Zukunft auch gefundet von Ghost. Ghost ist eine andere, einen eigentlichen Blogging-Service, also Blogging-Software, ja, die nochmal, weiß ich nicht, eine deutlich entschlacktere Version von einem typischen WordPress-Blog sein möchte. Also da soll es wirklich nur ums Blogging gehen. So, und Ghost hat jetzt sich so ein bisschen als Substack-Alternative, also diese Newsletter-Alternative und Medium-Alternative so ein bisschen einen Namen gemacht. Und die haben gesagt, ja, wir probieren das jetzt mit diesem ActivityPub einfach mal aus. Also neben Hollo, was jetzt dann die eigene News ist, gibt es halt auch bezüglich Fedify, auf dem das dann basiert, gibt es da auch die Nachricht, dass Ghost inzwischen ActivityPub Support hat. Genau, und ansonsten, da gibt es auf jeden Fall noch ein paar fehlende Features, aber wenn man sich die Liste anguckt, sind das nicht mehr so viele. Also was im Moment noch fehlt bei Hollo ist, das Blocken von Accounts, das Blocken von Domains, das Muten von Accounts, Polls, also und Umfragen, Listen werden bisher noch nicht unterstützt. Auch gefeatured Accounts wird noch nicht supported und Trends fehlen noch. Heißt aber, alles andere, was jetzt quasi nicht genannt worden ist, ist quasi implementiert. Also schaut es euch mal an, nutzt es einfach bei euch über euren Lieblings-Mastodon-Client. Was ich ganz witzig fand, sie haben sogar Tuba positiv erwähnt als gutes Beispiel für, wie man dann Holo alleine verwenden kann. Und da geht es dann, wie gesagt, nicht mehr so sehr, nicht so krass ums Kuratieren, sondern erstmal um sein eigenes Ding. Ich finde es ganz witzig, weil ja immer gesagt wird so, naja, also ActivityPub irgendwie alleine betreiben, macht nicht so wirklich Sinn. Naja, ne, muss man überlegen. Ich meine, WordPress hat ja jetzt auch schon eine Weile lang eine ActivityPub-Erweiterung, die auch immer besser wird tatsächlich. Da gibt es ja jetzt schon seit einiger Zeit auch die Möglichkeit, einen zentralen Account als Stellvertretung für den gesamten Blog anzubieten, weil Leute selten den Autorinnen folgen. Schaut euch das auch mal an. Das ist auch nochmal deutlich besser geworden. Matthias Pfefferle hat da einfach einen super, super Job gemacht. Und die letzte Nachricht, auch nochmal so ein Aggregator-Ding, nämlich Lemmiverse.net ist ein Lemmy, kennt ihr als Reddit-Alternative, durchaus bekannt, wenn auch durchaus auch immer mal wieder kritisch beäugt worden. Ist aber ganz nett. Lemmiverse.net bietet eine Sammlung von allen Lemmy- und Threadiverse-Instanzen, wie es hier heißt, ne? Also die alle so forenartig oder Link-Aggregator-artig agieren. Gibt es schon eine Weile lang eine eigene Instanz. Da war es so, dass viele der neuen geupdateten Lemmy-Instanzen nicht berücksichtigt worden sind. Von der Version 0.19.4 auf 0.19.5 gab es da wohl ein Problem. Und dann hat jemand einfach einen Post gemacht, hat gesagt, was ist denn da mit Lemmiverse los? Dann hat jemand anderes den Maintainer von dem Projekt und Betreiber dieser Instanz erwähnt, ja. Und daraufhin hat der sich gemeldet, ja, ach so, sorry, ist mir ja komplett durchgegangen, und hat innerhalb von wenigen Stunden quasi einen Pull-Request gemerged, wo es auch nur um eine kleine Änderung ging. Und seitdem funktioniert Lemmiverse jetzt wieder so, wie es sein soll. Deswegen schaut euch das mal bitte an, wenn ihr nach irgendwelchen Communities sucht, ne, es gibt da wirklich alles Mögliche. Von Memes bis hin irgendwie zu, weiß ich nicht, alles Mögliche an Themen, auch im deutschsprachigen Raum. Übrigens noch der Hinweis, dass Fedit.de, also die deutsche Instanz, eine deutsche Lemmy-Instanz, die größte deutsche Lemmy-Instanz, ja leider im Moment nicht mehr verfügbar ist und gerade schwierig ist, wieder an den Betreiber ranzukommen. Und es inzwischen jetzt die neue Instanz Fedit.org gibt, die aber jetzt auch von einem Kollektiv getragen wird und nicht mehr von einer Einzelperson. Schaut da doch gerne mal rein, wenn ihr was Deutschsprachiges haben wollt.
Wir wären damit quasi schon am Ende unserer News-Section. Allerdings, weil der Dennis jetzt auch noch so ein paar mehrere Themen hatte, habe ich ein Thema nach hinten geschoben, einen Blog. Ich hatte unsere letzten Linux-Launch. Ich war zwar nicht dabei, aber habe sie gelauscht. Und Dennis, du hattest ja Fedora, wie hieß nochmal die Immutable Distro, sorry?
Nee, also das letzte Mal war es OpenSUSE Micro OS, Aeon, also die GNOME ja. Desktop-Version. Und davor, oder zwei Episoden davor, habe ich mal mit Fedora einmal uBlue, beziehungsweise irgendwas mit, nicht Sailfish, aber so ähnlich. Also, also es ging auf jeden Fall, ich komm gerade nicht drauf, uBlue ist auf jeden Fall die Basis uBlue und hatte, glaube ich, noch einen Nachnamen. Moment. Silverblue versus uBlue, genau. Und es gab noch eins. Bluefin heißt es. Bluefin. Genau, Bluefin.
Okay.
Genau, aber basiert auf Silverblue und sollte, also ist auch eine Immutable Distro auf Fedora-Basis.
Genau, also ich fand dieser ganze Gedanke, diese ganze Diskussion darüber fand ich eigentlich sehr spannend, weil der Wunsch ist ja, dass man ein Betriebssystem hat, welches nicht durch Manipulation am System, durch Änderungen dann irgendwas umkonfiguriert wird, was kaputt geht, was nicht mehr richtig funktioniert, man irgendwie Updates problemloser machen kann, nicht irgendwelche Library-Abhängigkeiten brechen und so. Und dieser Wunsch, dass man diese Probleme löst oder irgendwie eleganter löst, existiert schon lange, und Immutable Distributionen sind quasi ein Weg, wie man das angehen kann. Es gibt von der Idee her noch einen anderen Approach, den NixOS pflegt. Und da ich jetzt seit einigen Wochen quasi mein Gentoo-System gegen Nix ausgetauscht habe, gegen NixOS ausgetauscht habe, wollte ich einfach mal so reinbringen, meine Erfahrungen damit und so ein bisschen den Zuhörern auch mal erklären, was der Unterschied ist, was nichts anders macht als andere Betriebssysteme. Und zwar ist es so, dass bei NixOS der Fokus vor allem darauf liegt, dass alles deklarativ ist. Das heißt quasi, man hat eine Konfigurationsdatei, wo man reinschreibt, was man für ein System haben will, und die wird dann angewendet und dieses System hat man. Und das klingt ein bisschen wie Magie, aber quasi genauso funktioniert es. Und man kann die Konfigurationsdatei sich auch selber aufteilen auf mehrere, wenn man will. Und wenn wir ganz ehrlich sind, bei NixOS gibt es schon eine zweite Datei, die quasi included wird. Das ist nämlich die Hardware-Konfiguration, wo zum Beispiel die Festplatten, Hardware-IDs und sonstige Sachen drin stehen, die natürlich nur für diesen einzelnen Rechner gilt, aber man dann quasi den Rest einer Nix-Konfigurationsdatei, NixOS-Konfigurationsdatei mitnehmen kann, auf ein anderes System packen kann, anwenden kann, und dann hat man die quasi dieselbe Installation, dieselbe Software und alles läuft. Und dieser Gedanke dahinter, das ist quasi das, was Nix ausmacht. Dieses deklarative, reproduzierbare Ansatz, was auch diese Immutability halt zwar nicht so ins Extreme treibt wie andere Distributionen, aber auch viele Systemdateien quasi immutable bleiben. Und wenn ich jetzt sage, aus einer Konfigurationsdatei generieren, ja, das beinhaltet auch die Dateien unter etc. Also wenn ihr zum Beispiel eine Konfiguration für irgendwelche Mounts habt für Systemd oder irgendwie einen Daemon von Pipewire oder Pulse Audio, was auch immer, unter etc konfiguriert habt oder so, dann müsst ihr euch ja quasi jedes Mal nachschauen, wie sind nochmal die Konfigurationsoptionen, um im Pulse Audio irgendwie Netzwerkstreaming zu aktivieren oder so. Und ihr müsst immer noch Dinge nachschauen, aber habt dann nur noch eine Konfigurationsdatei. Habt eine Sprache, eine Konfigurationssprache, die quasi existiert, die man anwenden kann, und dann wird das ganze System daraus gebaut. Und die Idee ist, dass man dann auch wirklich sagt, ich nutze Pipewire, ich nutze diese Bluetooth-Konfiguration, ich nutze diese Sachen, hat man dann in seiner Datei stehen, kann sie mitnehmen und auf beliebigen anderen Systemen quasi mit anwenden. Und die Systemdateien sind teilweise schreibgeschützt und teilweise kann man halt das deklarative System jederzeit wieder anwenden. Man hat also diese Robustheit, wie man sie kennt. Und das ist bei anderen Distributionen auch, wenn eure Systemdateien sind quasi auch Pakete, also irgendwie eure Bootloader und sonstige Sachen sind auch nur stinknormale Pakete von der Paketverwaltung. Die werden aber nicht irgendwie besonders geschützt, dass wenn die irgendwie kaputt sind oder so, müsst ihr bei apt einen Extra-Befehl ausführen oder bei Gentoo, um die Integrität zu prüfen. Und quasi bei NixOS generiert der quasi eine Konfiguration, Generation wird das genannt, und die kriegt auch eine eindeutige ID. Und der Witz ist, diese ID wird zum Beispiel auch bei euch im Bootloader eingetragen. Das heißt, wenn man irgendwas verhunzt und irgendwie auf KDE 6, 7, 8 updatet und alles kaputt geht und explodiert, man dann neu booten kann, in seinem Grub Bootloader einen Schritt nach unten geht zu der Generation davor und startet und hat wieder sein altes KDE und alles läuft. Und das funktioniert auch mit beliebiger Software, die man mischen kann. Und da kommt natürlich das erste Frage auf, wie soll das denn funktionieren mit den ganzen Libraries? Sie inkludieren noch nicht dieselbe C-Library, dieselbe Qt-GTK-Library. Das ist das nächste von NixOS, was quasi das System speziell macht, ist, dass die ganzen Programme gebaut werden mit den Libraries gepatcht aus dem Nix-Path. Also wenn ihr Nix verwendet, habt ihr unter root ein /nix und darunter sind quasi alle Softwarepakete, die ihr jemals installiert, selbst mehrere Pakete von, also mehrere Versionen von einem und demselben Paket liegen dann nebeneinander mit so einer eindeutigen ID, und die Software, die sie nutzt, wird quasi der Library-Path umgebogen und bindet dann zum Beispiel die Qt3-Version und die Qt4-Version können parallel da liegen und ihr könnt beide Software parallel nutzen, weil die eine verwendet, die andere die Library die verwendet. Und kein Paket hat irgendwas mit einem anderen Paket zu tun. Also es gibt nicht, dass irgendwie eine Library nicht passt oder so zu einem Paket, es sei denn, das Paket wurde falsch geschnürt. Aber ihr könnt das nicht kaputt machen, weil die komplett unabhängig voneinander da sind. Gleichzeitig gibt es natürlich Funktionen, die dafür sorgen, dass unter /nix ihr nicht einfach 200 Versionen derselben Datei rumfliegen habt, die das so ein bisschen optimieren mit Symlinks und Garbage Collection. Aber die Idee ist, dass alle Software, wie ihr sie habt, inklusive Config, alles unter /nix ist. Und wenn man das nicht ganze als komplettes Betriebssystemkonzept nehmen will, kann man sich auch nur Nix als Paketmanager nehmen. Und das war das, was mich am Anfang ein wenig verwirrt hat. Es gibt NixOS, was das quasi als ganzes Betriebssystem bereitstellt, was ihr euch installieren könnt, wo dieses Konzept quasi der Nix-Paketmanager die zentrale Komponente ist. Ihr könnt aber auch ein existierendes Linux nehmen, ein BSD, ein Mac-System, und könnt dort Nix als Paketmanager installieren und zum Beispiel als Mac Ersatz für Homebrew verwenden. Und das lohnt sich sogar sehr, weil, und das ist das nächste Mindblowing-Fakt, wenn man sich anguckt, die Pakete, die in Nix verfügbar sind, die haben über 100.000 Pakete verfügbar. Deren Paketrepository ist größer als von allen anderen Distributionen, auch das Arch Auer und so, Arch User Repository. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich massiv. Es gibt für so ziemlich alles Software, die man nutzen kann. Und da gibt es zwei Konzepte, einmal die Nix Packages und die Nix Options. Und idealerweise möchte man Nix Options verwenden, weil es ist, wie gesagt, ein deklaratives System. Und wenn ihr zum Beispiel sowas wie Tailscales, diese coole VPN-Lösung, die wir schon ein paar Mal vorgestellt haben, installiert, wollt ihr vielleicht auch eure Software, eure Firewall direkt Ports freigeben. Und dann könnt ihr das Tailscale-Paket installieren, dann habt ihr einfach nur Tailscale. Oder ihr guckt da ins, könnt danach suchen im Webinterface und da sieht man auch, es gibt eine Option für Tailscale. Dann kann man die Option wählen und in der Option kann man direkt definieren, zum Beispiel, dass die Firewall direkt mit geöffnet wird und es wird mitkonfiguriert. Es gibt Options für verschiedene, für die Pipewire oder Pulse-Audio-Konfiguration, so dass quasi alle andere Software, die diese Option auch unterstützt, gleich sich korrekt einstellt. Wenn man seine Wireless Devices managen will, dann gibt es da irgendwie ein Enable Graphical Flag, was man auf True setzen kann, was dafür sorgt, dass dann die grafischen Utilities mit installiert werden, um seine Wireless-Geräte zu konfigurieren. Es gibt Virtualization Options, wo man dann quasi Docker enabled hat und dann hat man Docker Support installiert. Dann kann man irgendwie eine Docker Alternative Implementation, ich weiß gar nicht, wie der Flag genau heißt, und kann da irgendwie Podman reinschreiben. Dann hat man die Docker Befehle, aber im Hintergrund läuft Podman. Man schreibt da die Auto-Prune-Option, setzt man Enabled auf True, dann kriegt man einen cron-job installiert, der dafür sorgt, dass die alten Docker-Images regelmäßig aufgeräumt werden. Und es gibt halt für alles mögliche Optionen und man muss sich da nochmal mit Nix beschäftigen, man muss diese Option finden und sich da einlesen, was sie bedeuten. Aber ihr müsst das nicht mehr für alle möglichen Projekte und ihr schreibt es einmal und es funktioniert. Und dann gibt es zum Beispiel Hardware-Quirks, dass beim Framework früher noch in früheren Kernel-Versionen irgendwie Hibernate nicht richtig funktioniert hat oder der Fingerprint-Sensor irgendwie nicht richtig funktioniert hat. Und dann gibt es halt Community-Projekte, die sagen, das sind dann Git-Repositories, wo man sich diese Nix-Einstellung quasi ziehen kann. Die kann man bei sich einbinden und sagt, ich binde bei mir den Hardware-Support Framework 13 ein. Und das wird dann mit included in meine Config und dann wird meine Config gebaut und ich habe alle Fixes, die die Community sich überlegt hat, um den Fingerprint-Reader wieder zuverlässig zu funktionieren zu machen oder Hibernate quasi mit in mein System eingebaut. Und das ist einfach diese Fähigkeit, auch Sachen gefahrlos auszuprobieren, Software auszuprobieren, ist tatsächlich das, was so das große Feature ist. Und wenn irgendwas kaputt geht, kann man einfach zurückgehen eine Generation oder wenn das ganze System, wenn der Kernel nicht mehr bootet oder so, wählt man im Bootloader eine Version darunter aus und zack, es bootet der alte Kernel und man kann erstmal in Ruhe versuchen, das Problem zu fixen. Und wenn man jetzt, wie gesagt, nicht NixOS verwenden will, kann man Nix als Paketmanager verwenden. Hatte ich erwähnt, auch unter Ubuntu zum Beispiel oder Mac. Und da installiert ihr dann auch unter slash Nix, genauso wie auf NixOS, seine Pakete. Und ihr habt weiter das Ubuntu laufen, könnt aber aus Nix alle Sachen dazuziehen. Und das kann große Teile von Flatpak und Docker und sonstigen Sachen ersetzen, weil ihr dann irgendwie die Nix-Option für Nextcloud Enabled True Configure Ordner X setzt in eure Config, das einmal applied und dann läuft bei euch ein Nextcloud-Server mit allem Webgedöns hinten drunter, was man noch braucht. Das ist nicht immer die eleganteste Lösung für all diese Probleme, aber es ist tatsächlich diese Gefahrlosigkeit, mit den Sachen auszuprobieren. Was der Nix-Paketmanager nicht macht, ist an euren Home-Ordner zu gehen. Das heißt, eure Konfiguration unter eurem Home-Ordner, also eure Dot-Files, werden nicht gemanagt. Da gibt es aber auch von den Nix-Leuten ein Projekt, das heißt HomeD, das kann man auch getrennt verwenden, ist quasi ein Dot-File-Manager, der das gleiche Konzept weiterträgt auf die Dot-Files. Dass ich deklarativ angebe, dass in meiner Mix-Config, der Entry, also dieser Software, die wir gerade zum Stream verwenden, dass da der Eintrag für Streaming nach The Radio CC drin ist, kann ich mir dann in meiner HomeD-Config schreiben, das ist dann Teil meiner Nix-Konfiguration und die kann ich mir daneben ins Git packen. Ich check das Git auf dem anderen Rechner aus, apply das und habe ich dann ein komplettes Streaming-Setup und alles läuft und ist da. Genau. Einer der Nachteile ist, dass die offizielle Nix-Doku gemischt ist. Es gibt sehr viele Beiträge, die sehr gut sind, sehr gut erklärt sind, aber auch welche, die sehr schlecht sind. Da gibt es auch so ein paar Sachen, die nicht immer simpel sind, wie man da am besten vorgeht, wo man sich da als Anfänger etwas verloren fühlt. Dafür gibt es zum Glück gute andere Quellen im Netz. Leute, die eigene Seiten betreiben oder Blogs, Ich habe euch auch in den Shownotes ein Video verlinkt von Tris von No Boilerplate. Das ist ein YouTube-Kanal, der auch sehr interessante Videos macht und der hat irgendwie so eine Zusammenfassung von NixOS gemacht, die euch mal ein bisschen zeigt, was das die mächtigen Features daran sind. Und ja, bis jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden damit und werde wahrscheinlich auch weiter auf NixOS bleiben, weil es mir halt erlaubt, Software schnell auszuprobieren. Man kann sogar auf einem Shell-Befehl kann man schreiben nixshell-p und dann den Softwarename, Package-Softwarename. Und dann kriegt man eine Shell, in der dieses Package installiert ist. Und sobald ich die Shell beende, ist es so, als hätte dieses Package niemals existiert. Also ich kann auch so super schnell und einfach Software ausprobieren. Und das ist natürlich als, man muss so ein bisschen dieses Programmiererdenken haben, dieses deklarative Beschreiben von Systemen. Das ist nicht immer sehr intuitiv. Das ist also nicht für Anfänger geeignet unbedingt. Aber als robustes System, als Alternative zum Immutable-System, durchaus etwas, was man sich mal anschauen sollte. Ja, das war's.
Dann würde ich sagen, gehen wir in die...
Ach ja, Moment.
Zocker-Ecke.
Das mache ich ja.
Da rasen wir jetzt mal durch, aufgrund der knappen Zeit. Also, Mini Galaxy 1.3 ist veröffentlicht worden. Man kann sich vorstellen, okay, es gibt ja GOG Galaxy, Good Old Games, das Portal, und dort gibt es GOG Galaxy. Und Mini Galaxy ist quasi ein Open-Source-Projekt, was den GOG-Client nachbauen soll oder viele Features davon anbieten soll. In der neuen Version 1.3 ist Multi-Threaded Downloads von Windows Games ist mit dabei. Auch eine DLC-Installation von Windows Games sind gefixt worden. Also da mal einen Blick reinwerfen. Ein zweiter Hinweis in der Zockerecke ist ein Spiel, tatsächlich The Fertile Crescent, falls ihr das noch nicht kennt. Das ist ein Pixel-Art-Echtzeit-Strategiespiel. Das hat nativen Linux-Support, was ja auch nicht mehr so gängig ist, seitdem es Proton gibt. Und es ist auf der Steam Deck playable. Es gibt einen Kampagnenmodus mit 10 Missionen. Es gibt drei unterschiedliche Völker, die Assyrer, die Babylonier und die Ägypter, die ihr spielen könnt. Und inzwischen gibt es, hier heißt es Improved Starvation Mechanics, also dass eure Leute über den Jordan gehen, wenn ihr denen nicht genügend Essen anbietet. Das ist nochmal verbessert worden und auch herausfordernder gestaltet worden. Und es gibt ein Replay-Feature, was ihr euch angucken könnt, um zu schauen, welche Strategien ihr denn für zukünftige Spiele umsetzen wollt. Das erstmal zu dem Spiel. Jetzt kommen wir ganz kurz noch zu zwei Steam Deck News. Nämlich das erste ist, dass Deckiloader als Pre-Release veröffentlicht worden ist. Deckiloader 3.0. Das ist quasi eine Erweiterung, die wieder Erweiterungen anbietet. Damit könnt ihr also Erweiterungen auf der Steam Deck entsprechend installieren oder in Steam selber in dem Interface. Macht viele Sachen einfacher, anpassbarer. Wenn ihr da drauf Lust habt, schaut da mal rein. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Das könnt ihr euch alles in den Shownotes nochmal angucken. Und ein Feature, was nochmal ergänzt worden ist von Steam bzw. von Valve selbst, ist ein Bildschirmaufzeichnungstool, was früher nur über Deckiloader verfügbar war, und das ist jetzt direkt implementiert. Ihr habt also damit nicht nur die Möglichkeit, Videos aufzunehmen, während ihr zockt, sondern auch diese nachträglich zu schneiden und die Highlights dort rauszuschnipseln. Das ist natürlich ganz nett, und dann auch mit Freunden und der Community und so weiter zu teilen. Und das Interface dafür, das ist jetzt gerade in der Beta, also in der Steam OS Beta oder Steam Deck OS Beta. Und da wird es auf jeden Fall noch mehr Möglichkeiten in Zukunft für geben. Aber auch nicht nur bei SteamOS, sondern auch im Steam-Client an sich wird das verfügbar sein. Nur halt noch mit ein bisschen anderem Interface, weil ihr unter der Steam Deck eingegrenzte Möglichkeiten der Interaktion habt. Also da gerne mal einen Blick drauf werfen. Und schon kommen wir zur nächsten Kategorie.
Kommando der Woche.
Da haben wir zwei ganz schnelle, nämlich das eine ist Git of Theseus. Wer die griechische Sage vom Schiff von Theseus kennt, nämlich die schöne philosophische Frage, die immer die schöne philosophische Frage beantworten will, ist denn das Schiff, das quasi aus komplett neuen Paneelen besteht, also komplett ausgetauscht worden ist, alle Bauelemente, alle Schrauben, alles, ist das denn noch dann dasselbe Schiff? Das ist ganz witzig, weil im Endeffekt gilt das für Code ja genauso. Ist die Software, die ich vor 3 Jahren geschrieben habe, denn immer noch dieselbe, wenn ich sie so sehr refactored habe, ja, also ne, kein neues Projekt angefangen, sondern wirklich innerhalb des vorhandenen Codes so sehr umgeschrieben habe, ist da noch was vom ursprünglichen Code eigentlich über. Und das beantwortet Git auf Thesaurus, was ein Kommandozeilentool ist, was euch eine JSON-Datei aus einem Git-Repository entwirft und daraufhin eine Grafik erstellt, die zeigt, in welchem Jahr ihr wie viele Änderungen am gesamten Code tatsächlich umgesetzt habt, an wie viel Prozent des Codes. Und das entsprechend akkumuliert, also es macht es fest an den Zeilen, soweit ich das richtig sehe. Ist ganz nett für eine kurze Übersicht, um mal den Verlauf eines Projektes zu tracken. Das zweite Kommando der Woche ist in Python implementiert, also naja, jetzt nicht so die typische Software, also nicht die typische Programmiersprache für Kommandozeilentools, aber auch trotzdem hilfreich. In dem Fall geht es um Card, also K-H-A-R-D, und es ist ein V-Card-Client. Damit habt ihr die Möglichkeit, euch einfach mal die Kontakte, also einer V-Card, also einer, wo ganz, ganz viele Kontakte zu finden sind, ja, was so als Export bei vielen rausfällt. Also egal, ob jetzt bei Nextcloud Contacts oder auch bei Outlook oder sonst irgendwas, diese einfach mal zu durchsuchen. Ne? Und es ist so ein bisschen das Matt unter den V-Card-Clients. So kann man sich das vorstellen. Und ist auch nutzbar mit anderen Clients, also mit E-Mail, mit Zip-Clients oder auch mit V-Dir-Syncer, falls das für euch von Interesse ist.
Genau. Tipps und Tricks.
Genau, ja, okay. Genau. Alles gut. Ja. Wir sind hier ja fix. Wir haben einen Link-Tipp, nämlich einen Tutorial von tutonaut.de, wie man Darknet-Monitoring mit CheckMK umsetzen kann und Torify, glaube ich, heißt die andere Software. Das heißt, ihr könnt gucken, ob, ja, genau, Torify, wenn ihr nämlich schauen wollt, ob Webseiten verfügbar sind, ja, ob Darknet-Seiten verfügbar sind, und da könnt ihr das dann über Tor machen. Das zweite, was wir euch verlinken, ist ein Beitrag von GNU/Linux.ch. Da geht es um durchsuchbare Bildschirmkopien, also nicht nur einfach Screenshots, sondern Screenshots, die mit OCR, also mit Optical Character Recognition, also Texterkennung, umgesetzt worden sind, so dass sie auch durchsuchbar sind. Und dieses Tool nennt sich Capt2PDF, also Capture2PDF. Und ist sogar dabei recht datensparend, obwohl man das jetzt bei PDFs ja nicht wirklich erwarten würde. Schaut es euch mal an, ist wirklich cool. Also, ne, wenn irgendwie quasi PDFs zu ähnlich sind beispielsweise, wenn es da nicht genügend Varianz drin gibt. Na, also es ist so ein bisschen nachgebaut nach dem Recall-Feature von Microsoft, aber eben halt privatsphäreaffin und halt in PDF-Dateien, die man dann durchsuchen kann, textbasiert. Dann ein weiterer Hinweis, dass GNOME inzwischen von Cantarell, der ursprünglichen Schriftart, jetzt weitergeht zu einer anderen Schriftart, die nennt sich Intervariable, glaube ich. Wie ihr das einrichten könnt, haben wir euch in die Shownotes verlinkt. Dann haben wir ein Repo das sich selber nennt Pipewire Guide. Da gibt es unglaublich viele Beispielapplikationen zum Thema Audio. Auch da einen Blick reinwerfen, super cool, hab da viele Sachen gefunden, die sehr, sehr spannend sind zum Thema Pipewire und bessere Qualität. Und ein letzter Link-Tipp, das ist die Webseite permacomputing.net. Es ist, wer vielleicht Solarpunk kennt, kann sich ein bisschen was drunter vorstellen. Es geht darum, wie wir nachhaltig mit unseren elektronischen Ressourcen umgehen, beziehungsweise auch diese ausfallsicher gestalten. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man einfach quasi das Cloud-System bei sich zu Hause aufbaut, aber wie man auch ohne Internetverbindung oder ohne Strom oder sonst irgendwas entsprechend Sachen ausgestalten kann, damit man auch in Zukunft die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, nutzen kann.
Und zuletzt noch ganz fix, updatet immer eure Systeme fleißig, auch euren SSH-Daemon. Da gab es letztens ein Sicherheitsproblem namens Regression. Link in den Shownotes, aber Updates helfen wie immer.
Genau, also jetzt nochmal, das war der Sprint zum Ende. Erstmal herzlichen Dank an dich, Michael, dass wir das heute so machen konnten mit so vielen Themen.
Ja, ich bin erstaunt, wir schaffen es irgendwie immer, die 2 Stunden voll zu machen, egal wie viele Leute es sind.
Das ist so. Mal gucken, wie das beim nächsten Mal aussieht. Ob du dann dabei bist, ob Chris dabei ist, das werden wir alles sehen. Ansonsten, wie gesagt, schickt uns gerne Mails. Wir danken natürlich auch all den Portalen, von denen wir hier die Informationen zusammentragen konnten. Egal, ob das GNU/Linux.ch, Gaming on Linux, Foronix, Boiling Steam, 9to5 Linux und so weiter der Fall ist. Wir sind jetzt gleich noch ein bisschen auf dem Stream. Nicht lange, aber ein bisschen. Ihr könnt eure Fragen gerne noch in den Chat werfen. Und ansonsten sendet uns doch gerne E-Mails zu einem Kommentar @theReadyCC. oder auf social.technics, wie gesagt, ohne Vokale.de. Und da findet ihr uns auf jeden Fall. Wir hören uns dann in wahrscheinlich einem Monat wieder. Sollte nichts dazwischen kommen. Und wünschen euch damit einen schönen Abend.
Macht's gut. Tschüss. Moment. Den Einsatz habe ich verpasst. Da.